Einen wunderschönen guten Montag. Wir haben den 25. März. Es ist 17.11 Uhr. Die Sonne scheint, also sie ist verbannt aus dem Raum, damit man irgendwas sieht. Aber eigentlich scheint die Sonne. Es wird Frühling. Bestimmt wird auch irgendwann bald wieder auf Sommerzeit umgestellt. Wir wissen ja alle, es ist am 25. Mai, März, Juni, Juli, August. Viele Monate habe ich gelernt in der Grundschule und die habe ich jetzt hier präsentiert. Tada, Willi, was geht?
Digga, dieses Wochenende.
30. Wirklich?
Ja.
Geil.
Glaube ich.
Hätte ich es gewusst.
Warte. Zeitumstellung. 2:24. Den 30. März.
Was haben wir denn? 40.
Ja, doch, 31.
Ja, dann war es ja sogar ein sinnvolles Intro. Wow. Ja, also denkt dran, die Uhren werden am 31. umgestellt. Das wollten wir euch nur mitteilen und wir gehen jetzt wieder auf den Balkon.
Genau, und jetzt kommt der Dune-Spoiler.
Hast du
geguckt? Ich hab ihn gesehen. Yes.
Nice, ich bin gespannt. Ich habe es jetzt noch mit keinem darüber gesprochen, der ihn auch nur im Ansatz so gut fand wie ich. Deswegen, auch okay. Du kannst wieder meine Träume zerstören. Los.
Ich habe nur eine Frage.
Okay.
Wie steigen die von diesen Würmern wieder ab?
Von was? Von den Würmern?
Von den Würmern, ja. Wie steigen die da wieder ab? Mm. Vor allem, wenn die so zu 80, mit so 80 Leuten auf dem Ding sitzen und so die eine Kokon versteckt haben. Wie? Sagen die, hey, stopp, nächster Halt.
Da musst du so einen Knopf drücken, du musst an so einem Wurmhaar ziehen und dann sagen die, ja, gute Frage, im Buch wird es auch nicht erklärt. Ich bin natürlich jetzt auch ein Kenner der Bücher, deswegen ist das kein Problem. Ich kann jede Frage beantworten, gar kein Problem, was ist los? Jedenfalls, ich vermute, dass die wahrscheinlich auch wieder so in den Sand runtergehen und dann man einfach so mitlaufen muss auf dem Sand, weil die können ja auch langsamer werden. Wobei, ich es richtig langsam sind die ja nicht, ne? Ja, es ist ein Plothole, du hast einen Punkt.
Fixes Plothole, ja.
Verdammt.
Okay. Aber willst du meine Einschätzung
zu? Ja, wirklich. Film? Also nein, also mich trifft das nicht persönlich, keine Sorge. Aber ich habe Lust, da mit dir ein bisschen drüber zu sprechen, gerne.
Also das ist einer dieser Filme, die ich nie zu Hause gucken würde, sondern nur im Kino.
Mhm.
Weil zu Hause, glaube ich, würde der Film mir nicht allzu viel geben.
Mhm.
So. Und der, also für mich ist, ich war mit dem ehemaligen Arbeitskollegen im Kino und da mal drüber gesprochen. Ich meinte, das ist ein geiler Film, den du im Kino guckst, und was geil daran ist, ist die Tatsache, dass der Sound so krass vibriert, dass du das spürst, und dieses Ratteln von diesem Wurm, zum Beispiel in der Wüste, so dieses, all das spürst du halt, wenn du da sitzt, weil der Sound so geil ist.
Mhm.
Und die Bilder sind halt unendlich geil, weil dieses einfach nur episch geil, groß und mächtig, und dieses Landschaftszeug ist halt einfach nur gut. Und das wird zu Hause nicht funktionieren in meinem Setup.
So. Ja.
Von der Storyline her muss ich sagen, also gibt es coolere Filme mit besseren Story. So. Dafür würde ich den nicht gucken, für aber die Story.
Das schenke ich
dir, halt,
das ist klar. Ja.
Ja. Was halt noch ganz cool ist, sind so die Charaktere, die teilweise halt hinbekommen haben. Hm. Und was ich auch ganz cool fand, war die Geschichte, wie die quasi immer mehr Leute davon überzeugen, dass er der Auserwählte ist, also der Hauptcharakter. Was so ein bisschen so cooler Reminder ist, wie Menschen so ticken.
Lisa Angaib!
Lisa Angaib! deswegen finde ich den Film ganz cool, aber halt, ich würde es nicht sagen, das ist der geilste Film auf Planeten.
Wolltest du sagen, es ist die Welle in guten Bildern? Also die Welle ist so dieser Film, wo dieses Schulexperiment, ob man nochmal so NS-Zeit irgendwie hinkriegen würde und so.
Ja, es ist, also, es ist ein cooler Kinofilm auf jeden Fall. Ich würde sagen, so 7,5, 8 von 10.
Mhm.
Also kann man machen, aber wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Dann würde ich nicht sagen, hat man irgendwas verpasst, der Filmgeschichte. So.
Aber man muss sagen, das ist von dir eigentlich ja schon ein großes Lob, weil kannst du mir aus den letzten 10 Jahren einen Kinofilm nennen, der höher als eine 8 von dir bekommen hat im Kino? Also das ist nicht provokant gemeint, nur ich habe das Gefühl, dass wir in letzter Zeit auch wenig Filme hatten, die einen so, also mich auch genauso, also die uns so wirklich weggeblasen haben, so, ich weiß nicht, ob wir da auch zu alt für sind, aber dass man so in Harry Potter oder Herr der Ringe das erste Mal geht und man denkt so, wow, das ist das Beste, was ich jemals sehen werde in meinem Leben, wahrscheinlich ist man einfach zu abgefuckt mittlerweile, oder? Ich weiß nicht.
Ich glaube, ist auch nicht so viel nachgekommen, so nach Herr der Ringe und Harry Potter so gefühlt. Warte mal, welchen Film fand ich richtig geil?
Vielleicht so den ersten Iron Man oder so? Hast du den im Kino gesehen damals?
Ja, Marvel-Filme waren da ziemlich, aber so auch da ist es eher so für die Gesamtstory.
Ja.
Zu gewissen Grad. Schwierig, müsste man nachdenken. So spontan fällt mir auch nichts ein.
Weil ich musste, als ich aus dem Film gekommen bin, musste ich total daran denken, ich weiß gar nicht, ich hab die, glaube ich, ein Sprachnachricht gemacht, ne? Hab ich nicht? Weiß nicht genau.
Kann sein, ich erinnere mich nicht.
Nicht schlimm, aber ich hatte so ein bisschen wieder wirklich das Gefühl, wie als ich damals aus Herr der Ringe und so gekommen bin, dass ich so dachte, oh wow, ich finde das einfach ein super cooles Universum. So, dass man halt einfach mal, man hat halt nicht irgendwie Orks und Elfen, man hat halt nicht irgendwie das so 1000 Völker, die man schon mal gesehen hat, sondern du hast diese Bene Gesserit, die irgendwie eine Idee sind, die ich sonst aus Filmen nicht so kenne, die halt irgendwie ihre crazy genetische Blutlinie da irgendwie fahren. Du hast die lustigen Hakonnen, die irgendwie auch, klar, es ist einfach jetzt irgendein Kriegervolk sozusagen, aber die sind ja schon so ein bisschen cooler auch inszeniert. Und irgendwie das hat mich so ein bisschen an die Herr-der-Ringe-Zeit damals erinnert, dass man so sagte, oh wow, ich gehe da in eine Welt, die mir irgendwie relativ unbekannt ist und lass mich halt voll drauf ein und lass mich so mitziehen. Und ich würde sagen, das ist für mich noch so der dritte große Punkt zu deinen beiden mit Bildern und Ton, ist diese Welt für mich noch der dritte Punkt, die mich einfach völlig reingesaugt hat und die mega, mega Bock gemacht hat. Und ich kann total verstehen und würde da immer zustimmen, wenn man sagt, ja, okay, mal von nüchtern betrachtet, wenn man jetzt nicht geblendet ist von den geilen Bildern, ist die Story jetzt nicht bahnbrechend so, ne? Aber da denke ich dann auch wieder, ist die Herr-der-Ringe-Story jetzt bahnbrechend? Weiß ich irgendwie nicht. Also so Filme, die mich halt so, also so Fantasy-Filme haben ja selten jetzt die bahnbrechenden Geschichten so. Die leben ja viel von der Kreativität, dem Unbekannten so ein bisschen, würde ich sagen. Und wenn man es jetzt vergleicht mit so einem, ja, was ist so mein Lieblingsfilm, so Sicario, kennst du den noch?
Ja, ja, ja.
Ja, so, ne, wo ich denke, boah, das ist einfach eine geile Story, dafür ist der Rest halt irgendwie, also, ne, generisch so, du hast halt irgendwie so ein Mafia-Szenario, also so hier, ne, Mexican Border Patrol-Szenario, ja, okay, ist jetzt nicht das Neueste von der Welt, aber der zieht halt dann irgendwie über die Geschichte einen gut. Und deswegen würde ich immer zustimmen, die Story ist jetzt nicht so mega krass, aber ich finde, für so einen Fantasy-Film ist es für mich halt immerhin nochmal eine neue Story und nicht wieder Orks und Elfen oder nicht irgendwie, weiß nicht, Star Wars oder so.
Was ich halt bei, egal ob es jetzt Star Wars ist oder Herr der Ringe oder auch Marvel-Film, was da halt immer ganz cool ist von der Story, ist nicht die Story an sich, sondern die Tatsache, dass die halt so viele, die machen viel mehr Stränge auf, hatte ich das Gefühl. Bei Dune hatte ich den Eindruck, die hatten auch mehrere Stränge, aber die haben das immer so en bloc gehabt. So, am Anfang wird nur mal die Geschichte erzählt, wie es überhaupt dazu kommt, dass die zwei jetzt auf einmal, ne, also Mutter und Sohn jetzt da irgendwie da rumreisen. Dann wird dieser eine Charakter geführt, der sein Cousin quasi, ne? Oder wie war das, der Glatzkopftyp?
Meinst du Dings Rauter, Fate Rauter, der
in der Arena
kämpft, der Junge, Wilde.
Die Geschichte halt erzählt, ne? Das war so on block. So, okay, dann weißt du, und dann kommt das halt alles zusammen. Was waren halt so, ich hatte bei Herr der Ringe so was gefühlt, die haben so mehrere kleinere Stories und das sind mehrere Charaktere und irgendwann kommt doch Gandalf angeritten und rettet alles. So. Es waren immer noch so ein paar Momente drin, wo du gesagt hast, cool, da habe ich jetzt nicht so gerechnet oder. Es war nicht so offensichtlich. Und ich glaube, das macht halt die Story so ein bisschen dynamischer. Und ich gebe dir recht, es ist nicht so, dass die eine besser oder ausgeklügelter ist. Es ist einfach mehr Dynamik irgendwie drin. Und Dune ist dann schon eher so statisch. Hier ist so ein Block eine Stunde lang, dann der nächste Block eine Stunde oder letzte. Also das war so mein Eindruck von der Story. Deswegen ich sage, die Story ist halt, an sich ist halt nichts Außergewöhnliches. Aber die Tatsache, dass die jetzt auch gar nicht versuchen, das irgendwie peppiger zu machen. Und dann halt über 3 Stunden ziehen. Hinterlässt du den Eindruck, als wäre es halt nicht so viel als Story, weil es so richtig ist.
Ich könnte mir vorstellen, dass es auch daran liegt, ich habe mich mit Danny unterhalten hier, ne, von den Buddies. Der meinte, sein Problem war, dass er mit keinem Charakter so richtig mitfiebern konnte, dass er halt irgendwie für keinen so richtig Sympathie hatte, sozusagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eben ein Unterschied ist auch zu Herr der Ringe und Star Wars und so, ne? Du hast irgendwie dann Chewie, über den du dich freust. Also du hast auch so Nebencharaktere, wo du dann irgendwie Bock hast auf die. Und selbst wenn die nur im Bild sind, freust du dich. Und bei Dune ist es eigentlich so, du denkst dir bei jedem, wer fuckt da jetzt wen irgendwie ab, welche Intrigen. So ein bisschen Game of Thrones-mäßig vielleicht. Ich kann mir vorstellen, dass manche auch bei Game of Thrones das Problem haben. Oder Chiara hat das ja zum Beispiel bei Breaking Bad. Ich weiß nicht, ob du Breaking Bad gesehen hast. Die meinte dann auch so, das zieht mir alles zu sehr runter. Irgendwie fühle ich die alle nicht cool und ich will doch irgendwen haben, mit dem ich mich freuen kann und so. Und du weißt ja, ne, bis zum Ende, also das ist, ich bin jetzt ja auch erst da beim dritten Buch quasi, du weißt halt nie so richtig, ist jetzt Paul eigentlich gut oder böse, so, ne? Also irgendwie, du weißt, er will den Dschihad verhindern, also und will alles dagegen tun, aber gleichzeitig stromt er ja auch immer weiter da rein und weiß das irgendwie. Das heißt, du willst ja nicht mal, dass er eigentlich Erfolg hat, weil du dann weißt, okay, er wird einfach alle Welten unterwerfen dem Glauben. So, ne? Und dann ist diese Glaubensnummer ja eh so ein bisschen ein weirdes Thema, dass du immer denkst, was du immer gesagt hast, es ist ja eigentlich so eine Sektengeschichte, ne? Die Bene Gesserit mit ihrer weirden Sekte, dann die alten Glauben der von Arrakis hier, dem Wüstenvolk mit ihren Sektengeschichten, die aber nur implementiert sind von dem Bene Gesserit so ein bisschen, bla bla bla. Und dann der große Wurm, also die haben ja alle so ihre Glaubensnummern. Und ich glaube, das ist auch einfach nicht das sympathischste Thema, um mich und dich jetzt vielleicht so da reinzuziehen ins Thema. Und ich könnte mir vorstellen, dass darunter halt dann so allgemein die Story ein bisschen leidet, weil du dann eben diese Längen spürst und nicht denkst, ah, cool, jetzt sehe ich die ganze Zeit den, sondern denkst so, ja, Fate Rauter, okay, ja, den sehe ich jetzt. Okay, ist auch nicht so ein sympathischer Kerl, aber irgendwie witzig. Okay, weiter geht's.
Ja, und irgendwie, was die halt auch nicht so gemacht haben, das hast du gerade so bei Marvel ganz krass oder auch bei Herr der Ringe, dass du diese übermächtigen Kreaturen irgendwie hast, die dann auch, wo es sich dann so ein bisschen auch aufbaut mit der Zeit. So wurde am Anfang, also okay, am Anfang sind alle irgendwie gleich stark, gleich schwach, aber kommt dann dieses eine Monster, was weiß ich denn, das ist der nächste Marvel-Endgegner, der, ne, und dann hast du irgendwann diese, dann kommt alles so zusammen und dann kämpfen so die, wie soll ich sagen, ein bisschen wie auch wie bei Dragon Ball, da kämpft auf einmal dann so Goku Stufe 4 gegen, weiß was ich wen. Und hier ist so Eindruck, die haben alle so ihre Specials, aber es baut sich nicht so auf. Du hast nicht den Eindruck, als würde irgendwer so mit, was hier irgendwer die letzten 3,5 Stunden irgendwie an groß Macht gewonnen. Es ist immer noch Paul. Es ist immer noch der eine Typ mit der Rasierklinge und der Zunge, ne? Und denkst du so, cool, der Kampf ist am Ende ganz cool, aber es bauscht sich nicht so auf. Der Kampf hätte auch am Anfang sein können, es wäre genauso ein cooler Kampf gewesen. Irgendwie fehlt so die Spannungskurve so ein bisschen, was die Charaktere angeht. Also die wachsen nicht als solche, sondern in ihrem Kontext wachsen die halt zu was Besonderem heran. Wie der eine auf einmal befördert wird, weil sein Bruder ausgekickt wird oder Paul wird auf einmal halt eben von allen als Messias betrachtet, dann dadurch erlangen die halt irgendwie an Macht, aber nicht durch Eigenentwicklung in irgendeiner Form. Die kriegen jetzt keine Superkräfte. So.
Ja, die werden eher schwächer, ne? Also so, du hast das Gefühl, am Anfang sind irgendwie alle super mächtig so, ne? Und dann merkst du, ah, okay, alle haben irgendwie Schwächen und alle werden kaputt gemacht. Auch dieser Sauka, ne? Also diese von dem Imperator, diese mächtigsten Soldaten der Welt, der Welten da sozusagen, die lernst du ja auch kennen, wenn sie auf Arrakis geht, auf Arrakis sind und da den mächtigsten Kämpfern im Wüstenplanet, also den Wüstenmenschen quasi begegnen. Und so im Buch wird das so, zumindest so ein bisschen, das ist nicht so der Hubi, der Nerd sein, der jetzt immer sagt, oh, beim Buch so. Aber da wird zumindest, finde ich, so ein bisschen klarer, warum das so wichtig ist, dieser Wüstenplanet, weil dann so klar ist, okay, das ist quasi die einzige Armee, die Paul hinter sich vereinen kann, um gegen den Imperator quasi zu bestehen. Und das, finde ich, wird in dem Film gar nicht so deutlich, weil die Sadoka auch am Anfang einfach dann auch so niedergemäht werden und so, du siehst gar nicht, wie übermächtig diese Armee sozusagen ist, von dem Imperator. Und dadurch denkst du so, ja, okay, das sind halt jetzt einfach irgendwelche Armeen gegeneinander kämpfen und irgendwie ist das so ein bisschen egal und du checkst gar nicht, warum brauchen die jetzt diese Atomwaffen und die Würmer überhaupt, warum können die einfach gegen die kämpfen, so, wenn überhaupt, ne? Und die Hakonnen, warum können die nicht einfach auch normal da irgendwie kämpfen? Du siehst gar nicht so diese verschiedenen Stärken und Schwächen. Das finde ich auch. So, ich finde, am Ende wird es so ein bisschen, also im Film aber auch nicht so deutlich, dass diese Kombination aus den Atreides, die irgendwie die gefolgsamsten und besten ausgebildeten Männer irgendwie so sind, gefühlt, auf diese Arrakis, auf die Wüstenmenschen quasi trifft und diese Kombination dann quasi ermöglicht, dass dieser Dschihad da irgendwie existieren kann. Und eben dann dieser Sadauka auch keine, Sadauka oder so, auch keine Macht mehr dagegen sind, sozusagen. Aber ich finde auch im Film wird das nicht so klar. Sondern das ist immer das Gefühl, ah, okay, jetzt sterben die, ja, okay, jetzt sterben ganz viele von denen. Ah, jetzt sterben ganz viele von denen, jetzt sterben welche von denen. Okay, es ist irgendwie random, wer stirbt. Also nicht so, dass du denkst, ah, die einen, ah, die müssen aufpassen, weil sonst kommen die Bösen da. Das Einzige, wo man das vielleicht ein bisschen sieht, diese Evolution, ist vielleicht die Stimme. So, wenn Paul so ganz am Anfang kann er ja noch nicht so wirklich was. Und dann am Ende, als er, oder am Ende, oder Mitte vom zweiten Film, wo er sie aus dem Helikopter so ein bisschen mitbefreit, da merkt man zumindest, dass er die ein bisschen mehr einsetzen kann. Und ich glaube, was man aber im Film auch nicht so ganz rüberkriegt, weil das auch noch danach quasi passiert, dann in den Büchern, Allmächtigkeit durch diese Vorhersehung. Zukunftsfähigkeit. Also im Film wird es ja immer nur so ein bisschen angedeutet, ist ja so ein bisschen schwierig auch rüberzubringen, welche Zukunft sieht er jetzt und was weiß er. Und im Buch wird irgendwann so deutlich, der kämpft dann gegen Leute und er sieht halt die ganze Zeit schon die Moves voraus sozusagen und weiß genau, wie er gegen die kämpfen muss. Wäre so ein klassisches Son Goku-Ding, so nach dem Motto, ne, ich bin jetzt mächtiger geworden, ich bin eigentlich unantastbar und unbekämpfbar. Und dann denkst du dir im Buch auf einmal, oh shit, jetzt ist er irgendwie übermächtig. Aber eigentlich wollen wir ihn ja ein bisschen stoppen, weil irgendwie willst du nicht, dass das gelingt, was er vorhat sozusagen, oder was der Weg, der ihm bereitet wurde. Das können wir nur vorstellen, wäre so eine kleine Evolution vielleicht, aber
wird ja in dem Film auch. Ich habe nicht so ganz verstanden, wie groß und mächtig halt diese anderen Völker sind, die auf einmal am Ende dann über den Planeten
die Gilde
schwirren. Ja, also die sagen ja am Ende sowas wie, ja, wir erkennen irgendwie deine Machtübernahme nicht an. Und dann beginnt ja quasi der ultimative Krieg zwischen allen.
Dieser heilige Krieg.
Vielleicht habe ich auch den ersten Film nicht gesehen oder also nicht gut genug in Erinnerung oder
das wird da gar nicht
den Eindruck, dass das gar nicht okay. Dann ist halt die Frage, okay, was bedeutet das? Ne? Ist das so quasi die einfach mehr Leute gleiche Schlacht so ein bisschen mit Würmern und irgendwie ein paar Atomraketen oder was bedeutet das? Also man hat ich hatte keine Vorstellung von der Macht der anderen Welten, so die jetzt da auf einmal irgendwie rummucken. Und das ist halt auch so, dass die Spannung nicht so hoch treibt, weil klar, es hört sich schon schlimm an, dieser heilige Krieg und alle gegen, ne? Aber ist das eher so wie Thanos oder eher so wie, es wird jetzt Silver Surfer kommen?
Wir sind ja so ein bisschen im Spoiler, also ich kann ja auch irgendwelche Buchspoiler geben, ne? Ist ja scheißegal. Also im Buch ist genau an der Stelle, wo jetzt der Film aufhört, ein Zeitsprung von 10 Jahren. Und dann ist so, in dem nächsten Buch ist dann so, alle Welten sind bevölkert, also alle Welten sind niedergeworfen. Also das ist, glaube ich, einfach in dem Dune-Universum nicht relevant, sozusagen, was die anderen Planeten so drauf haben oder nicht. Sondern ist einfach klar, okay, dieser Dschihad hat stattgefunden, alle sind unterworfen und er ist jetzt der Imperator quasi. Er ist dann der Herrscher über das Universum. Und welche Probleme kommen damit einher? Dann geht es um seine Schwester noch, ne, die wir ja kennenlernen im Bauch, sozusagen.
Ja, die wird auch einmal gezeigt, glaube ich.
Genau, das ist ja auch Anya Taylor-Joy, so wie sie gerade jede Rolle spielt. Die von Queen's Gambit, vom Damen-Gambit, die aber auch jetzt im neuen Furiosa die Hauptdarstellerin spielt, weißt du, der neue Mad Max-Film.
Achso, ja, den Trailer habe ich auch gesehen, ja.
Genau, das ist alles Anya Taylor-Joy quasi, gefühlt spielt die gerade bei vielen Filmen mit. Genau, und dann geht es so ein bisschen um die beiden. Und dann, das ist dann so ein bisschen Herr der Ringe-Style vielleicht, oder Star Wars, dann merkst du, also das zweite Buch ist wirklich nicht so spektakulär, nicht so mega cool, aber was cool ist, du lernst auf einmal noch so andere Völker kennen, so ein bisschen. Und die dann quasi ganz andere Fähigkeiten haben. Dann gibt es zum Beispiel ein Volk, das irgendwie so einen Golem erschaffen kann aus einem Leichnam, der quasi dann 1:1 wie so ein Gestaltwandler ist. Und das ist natürlich dann nochmal irgendwie eine interessante Komponente, weil die dann irgendwie, das sind dann nicht die Bene Gesserit, sondern die Bene irgendwas so. Und die haben einen eigenen Glauben. Und dann merkst du mal, okay, es ist doch größer als nur, okay, wir sind halt auf Arrakis und irgendwie kommen da so Besucher und töten sich gegenseitig. Das ist irgendwie nochmal ein netter Aspekt. Ich bin mal gespannt, es sind irgendwie 7 Bücher oder so. Aber es heißt auch immer so ein bisschen, dass nur die ersten, also dass zwischendurch die auch nicht so geil sind. Und jetzt im zweiten Buch waren auch viele Sachen nicht so mega cool, aber manche waren auch richtig cool. So, also deswegen, die Kinder von ihm auch, ne? Chani und er kriegen halt Kinder. Und was haben die dann für Fähigkeiten oder eben auch nicht und so.
Warte mal, wer kriegt Kinder?
Chani und Paul.
Wer ist das nochmal?
Chani ist seine Geliebte, die Zendaya, die Schauspielerin hier, die
Weil ich am Ende war ja doch so, da ist sie ja weggelaufen, weil er gesagt hat, so ja, ich nehme dich zu meiner Frau. Und dann habe ich mir gefragt, gut, wie geht das aus? Ne? Also macht er das vielleicht, weil er die Zukunft sieht, dass der einzige Weg ist? Oder?
Ja, das ist für die politische Macht. Das ist halt, ne, weil er Imperator sein will, kann dadurch quasi, aber seine und das ist aber auch offen aufgesprochen, so, das ist dann immer klar. Das ist bei denen im Glauben so, du kannst halt mehrere Geliebte haben, die eine ist deine Frau, die andere ist deine Geliebte, das ist halt so. Das ist also deswegen, das ist gar nicht so spektakulär, jetzt nicht so ein krasser Spoiler oder sonst irgendwas.
Ich wusste jetzt nicht, vielleicht ist die eine dann auch raus komplett, also sind
nee.
Vielleicht macht die da.
Nee, die ist.
Okay.
Genau, und das ist dann irgendwie nochmal ganz interesting. Ich kann nur so 2, 3 Sachen sagen, vielleicht, die vielleicht interessant sind, weil die im Buch anders sind als im Film, was ich aber total gute Entscheidung fand. Ich glaube, deswegen hat mir der Film auch so Spaß gemacht nochmal, weil ich immer sagte, oh, das ist anders als im Buch, aber es ist voll cool gelöst. Und ich habe in mir nicht so diese Stimme gespürt, was man sonst nur so von, also was ich immer sonst nur vom Hören kenne, weil ich ja selber nie die Bücher gelesen habe, dass dann so sagen, ich verstehe nicht, warum sie sich dafür entschlossen haben. Und das ist ja voll nervig. Weil erinnerst du dich zum Beispiel aus dem ersten Teil an den Havard? Das war dieser Seher von den Atreides, der mit den weißen Augen, der quasi für die so in die Zukunft gucken konnte. Dieser kleine, dickere Typ, so, das war einer von denen quasi. Und der ist im zweiten Teil einfach nicht mehr da. Aber im Buch ist es zum Beispiel so, dass der dann den Harkonnen dient. Und du weißt die ganze Zeit nicht, ist der jetzt wirklich ein Überläufer oder ein Gutes oder Böses sozusagen. Und dann ist halt auch so eine Nebengeschichte über ihn, was er so betreibt. Und am Ende stirbt er auch einfach. Also nicht schlimm, dass das nicht erzählt wurde. Das ist einfach im Buch nett mitzurätseln, aber im Film ist es auch irgendwie egal, ob er raus ist oder nicht. Dann ist es so, dass zum Beispiel Paul und Chani schon ein Kind haben, einen Sohn, der aber stirbt im Süden. Und also, ne, die fahren ja in den Süden da, also fahren auf den, ja, ja, in den Süden. Und als dieser Angriff kommt von Hakon, dieser Gegenschlag quasi, stirbt der. Und das macht halt Paul nochmal entschlossener, diesen Atomschlag und diesen Endkampf quasi zu führen. Aber ich finde es auch so plausibel. Also, das ist auch egal, ob das jetzt irgendwie schon war oder nicht. Also, ist irgendwie, ne, okay Info oder nicht. Und wo der Film ein bisschen traurig war, aber wo ich mir schon dachte, dass ich es einfach nicht umsetzen könnte. Im Buch ist die Alia schon geboren, die Schwester von Paul. Und die ist halt so ein Säugling, der aber quasi sprechen kann und ja diese den Geist von diesen ganzen 1000 Müttern hat quasi, weißt du? Und deswegen ist es im Buch halt beschrieben wie ein Säugling, der halt da durch die Gegend läuft und der halt in Rätseln redet und so Vorhersehungen hat und aber eigentlich ganz witzig ist. Aber wie willst du ihn cool so einen weirden Säugling darstellen? Das habe ich mich schon mal gefragt. Und der tötet und sie tötet am Ende nämlich Baron Hakon. Also indem sie ihm so ein Messer in den Hals wirft, als Säugling quasi und so. Und das habe ich mir schon gedacht, wäre bestimmt eine witzige Szene. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie haben sie es im Film nochmal gelöst? Wie töten sie den Baron Hakon? Wer tötet ihn nochmal? Der Imperator einfach?
Der Fettsack?
Dieser, genau. Ist das der Imperator einfach? Nee.
Ja, der kriegt dann irgendwie die Treppe hoch. Genau. Dann erinnere ich mich noch zu dem Thron da.
Genau, aber wer tötet ihn dann? Ist es einfach hier der Kriegerbarde, der dann bei der Gilde ist? Also hier der von Atreides, den sie wieder treffen? Ich weiß es nicht mehr. Kann auf sein, jeden Fall,
ich weiß es nicht mehr.
Ist es aber auch okay gelöst. Also nicht, dass man denkt, ja, oh nein, warum haben sie nicht den Babysäugling das Messer werfen lassen? Oder sonst irgendwas. Das sind irgendwie so Sachen, wo wahrscheinlich dann aber Leute so sich drüber aufregen könnten. Aber ich finde es halt irgendwie im Film clever gelöst. Ich finde, was so ein bisschen noch rüberkommt, ist so diese, also was ich auch im Buch kritisieren würde, so ein bisschen die Belanglosigkeit der Charaktere in der Form, dass auf einmal dann die Leute einfach so sterben. Also es ist so, okay, der Baron Hakon, der wird halt irgendwie so aufgebaut und denkst halt so, okay, der ist irgendwie so ein fieser Bösewicht. Ja, okay, und dann stirbt er einfach super lame. So Fate Rauter stirbt einfach dann irgendwie auch relativ lame. Natürlich in einem coolen Endkampf, aber irgendwie ist es auch vorbei. Dann hier Drax, der Wrestler, ne, der andere Hakon-Sohn, ist auch irgendwie raus. So der Harvard, wie gesagt, im Buch stirbt dann einfach auch relativ unspektakulär. Und du denkst immer, hey, aber jetzt lass mich doch diese Charaktere so ein bisschen mögen und gib denen eine coole Geschichte. Aber nee, tot. Zeitsprung, 5 Jahre in Zukunft. Okay, den gibt's einfach nicht mehr und den gibt's einfach nicht mehr. Also in dem Buch gibt's relativ viele Zeitsprünge, wo man immer denkt, ach schade, ich hätte die Geschichte dazwischen eigentlich interessiert. Das ist ganz spannend. Ja, aber ich.
Ja, man erwartet dann auch mehr von den Charakteren, so ein bisschen, was da, also, weil, denkst du, okay, ich habe jetzt eine Stunde lang reingezogen.
Genau.
Wie dieser, wie hieß der eine, war der Faith oder so?
Faith Rauter, nee, genau, ja.
Der, wie Rauter, Mr. Raute, wie der irgendwie, wie seine Geschichte erzählt wird, wie er endlich da irgendwie so ein bisschen erwachsen wird und wie der eine ihn testet, ne, sein Onkel da und so weiter. Ja. Denkst du so, okay, der muss ja irgendwas Krasses drauf haben. Und dann ist er halt nur, in Anführungszeichen, für diesen Endkampf mal da.
Ja.
Und selbst da, ich hatte das Gefühl so, Das war nicht so ein Moment, wo so Charakter so raussticht, sondern es war eher so, okay, der steht da die ganze Zeit daneben, so entwaffnet, der verwehrt sich gar nicht so erstmal, bis es auf einmal heißt, okay, ich kämpfe den Kampf für dich, also für den Imperator da. Da ich mir so, irgendwie, der Charakter hätte mehr reißen können, der hätte so ein bisschen aufmüpfiger sein können oder irgendwas oder sagen können, hey, ich köpfe den Imperator vor den Augen aller und nehme seinen und dann kämpfe ich gegen dich, so irgendwas, das war halt.
Finde ich auch, dass der Endkampf war so ein bisschen, also weil der auch nicht besonders cool war, also man dachte nicht so, wie du sagst, da treffen so zwei übermächtige Leute gegeneinander, sondern das einzige so ein bisschen Spannende war halt, dass halt Paul relativ hart verletzt wurde, so dass man sagte, oh, ist das ein Problem? Nö, war irgendwie kein Problem, war auch egal, aber so, das fand ich eben auch so ein bisschen dann unterwältigend quasi, aber so zum Abschluss vielleicht, was ich cool finde, dass ich da ein bisschen beschädigt wurde von dir jetzt auch drin, dass wir waren ja da, das erste Mal war ich in meinem Leben in diesem IMAX in Düsseldorf quasi und so und dachte so, ah, okay, vielleicht hat mich deswegen nur die Bilder und der Sound so überzeugt, aber wenn du sagst, ne, das war auch irgendwie so einfach mega cool, habe ich mir schon was gedacht, weil so anders war das ehrlicherweise nicht im IMAX, außer dass die Leinwand irgendwie größer war. Aber das ist halt, wie du am Anfang gesagt hast, so ein Film ist, der halt irgendwie wieder Bock auf Kino macht irgendwie, weil du halt weißt, okay, Weil bei den meisten Filmen, wenn meine Eltern mir jetzt irgendwie mal sagen oder wenn Jenny mir sagt, ey, das ist irgendwie doch bestimmt ein cooler Kinofilm, sage ich immer so, ja, aber der ist auch in 2 Wochen irgendwie auf Amazon oder so, ne? Ja, ja. Das ist auch bei den meisten Filmen wahrscheinlich vollkommen okay, aber das ist genau das Gegenteil, wie du sagst. Das ist halt ein Film, wenn du den jetzt auf Amazon irgendwie gucken würdest oder Netflix oder Co., da würde man sagen, ja, okay, ist irgendwie ein langer Film, ich gehe zwischendurch mal ans Handy, bis die dann da sind, wo es wichtig ist. Und dann denkst du, ja, okay, jetzt ist schon nur rum. Und ich glaube, deswegen hat der Film mich so verzaubert, weil er mir einfach wieder so, ja, weil er mich im Kino einfach geil mitgenommen hat, irgendwie so.
Ja. Das haben wir auch so besprochen am Ende, als wir so zum Auto gegangen sind, habe ich auch so was gesagt, zu Hause hätte ich ihn einfach nicht geguckt, also nicht konsequent geguckt, weil ich halt, wie du sagst, immer wieder aufs Handy geguckt hatte zwischendurch, weil das einfach zu langatmig dann war. Ja. Aber im Kino bleibst du halt dran.
Ja, diese Kleinigkeit, wenn du ihn erstmal in den Wurm siehst, diese coole Idee mit diesen Hakonnen, die dir am Anfang diesen Anzug haben, womit die so durch die Luft schwimmen, so ein bisschen, weißt du? Allein wie cool das aussah und so. Oder wenn die da in dem Sand sich verstecken, der Kampf um diesen Sammler und solche Sachen. Das sind ja, also finde ich, Sachen, die super cool inszeniert sind und super cool aussehen einfach.
Ja. Was ich auch nicht so, also was ich auch ein bisschen schade finde, ist, es geht ja die ganze Zeit um dieses Spice, ne? Diese Droge da, die da abgebaut wird, oder was das auch ist.
Ja.
Und ja, man kann das irgendwie so, also man kann sich das so herleiten, warum das irgendwie wichtig ist fürs Universum. Mhm. Aber du siehst nie, wie wichtig es ist, so richtig. Also dadurch, dass die halt eben nur auf dem einen Planeten bleiben, hast du nicht die, kannst du dich vorstellen, warum das so umkämpft ist. Klar, man kann sich das irgendwie überlegen, aber es gibt nicht diese Szenen in irgendeinem Nachtclub auf einem anderen Planeten, wo Leute irgendwie auf Spice sind. So. Nee. Also klar, ich glaube, die haben das mit den Augen, ne? Kommt das daher irgendwie?
Genau, das erwähne ich nur einmal ganz kurz. Das ist halt für die, das Wichtige ist eigentlich nicht, dass es jetzt zwingend irgendeine große Droge ist, sondern das Wichtige ist, die erklären das in dem Universum so, weil die sind ja auch super alt, diese Romane. Und da wurde quasi erklärt, Langstreckennavigation, also diese ganze Navigation, dass du quasi zu anderen Planeten reisen kannst, funktioniert nur durch dieses Spice, weil du damit den Weg sehen kannst, sozusagen. Und wenn dieses Spice quasi nicht ist, deswegen ist diese Gilde da auch am Ende involviert, weil die wollen halt alle dieses Spice haben, weil sonst diese ganzen Handelswege und das ganze Universum quasi zusammenbricht eigentlich. Nicht, weil das jetzt irgendwie die geile Drogendealer alle sind, sondern eigentlich, weil halt, wie wenn man sagt, okay, das ist der Treibstoff so ein bisschen für alle Raumfahrten. Und deswegen ist der Planet quasi so wichtig. Das erwähnen die aber nur einmal kurz. Und wie gesagt, dadurch, dass sie in Harvard auch rausgeschrieben haben oder aus dem Buch, aus dem Film, checkst du nicht, dass jedes Volk hat eigentlich, oder jeder Herrscher hat mindestens einen von diesen, den Namen vergessen, von diesen Sehern sozusagen im Prinzip. Genauso wie die einen von diesen Bene Gesserit haben, die eigentlich lenken, so, ne, die Geschicke. Dadurch geht das ein bisschen unter, das stimmt.
Ja, aber das sind also Sachen, wo ich denke, da wird die ganze Storyline nochmal cooler, weil du denkst, ah, da geht's ja wirklich um irgendwas. Also es ist nicht nur unser Volk und Tradition und Blutlinie und so ein Kram, sondern ah, okay, es ist jetzt auch irgendwie voll wichtig, weil
Ich mache noch die Begriffe.
Worauf ich mich freue, stattdessen.
Achso, erzähl.
Ich habe jetzt gesehen, auf Netflix gibt es eine neue Serie auf Basis eines Buches aus, was, glaube ich, in China geschrieben wurde. Warte, ich muss mal kurz googeln, wie das heißt.
Also der Film. Hast du die Serie gesagt?
Ja, doch, es ist eine Serie. Die haben es. Okay. Weiß ich, alles im Deutschen genauso, oder? Es heißt Three Body Problem.
Oh, da habe ich von gehört. Aber ich habe, glaube ich, nur den Titel gehört.
Ich hab noch nichts davon gesehen, wie der Trailer, noch kenne ich irgendwie den Plot oder irgendwas. Aber ganz Twitter ist komplett.
Ja?
Oh Gott, beste Serie ever.
Ja, echt?
Oh. Und dann dachte ich mir, okay, ich bin mal gespannt. Aber es ist alles aus dieser. So Sci-Fi-Tech-Blase, so Leute, die es geil finden.
Aber ja, voll cool. Also bin ich mal gespannt, was du erzählen wirst. Ja, wir kommen gerade einfach mit Serien und so nicht hinterher irgendwie. Also deswegen, wir sind da gerade super lame. Da passiert gerade nicht viel, aber ist okay.
Die Phasen gibt's auch. Ich gucke jetzt noch Succession zu Ende, noch eine Staffel und dann switch ich.
Gefällt dir das so gut, wie ich gehört habe? Also alle sind da auch relativ begeistert von, würde ich sagen. Also begeistert, aber es ist einfach eine gute Serie, wahrscheinlich so wie Suits und so, stelle ich mir jetzt mal vor, die einfach so eine gute, solide Serie ist.
Anders, ganz anders. Ich glaube, ich frage mich, warum so viele Menschen so begeistert sind, weil du musst schon ziemlich abgefuckt sein, um das geil zu finden, glaube ich.
Okay.
Also, klar, man kann einfach sagen, man findet es geil, aber ich glaube, so, es ist schon manchmal sehr derb und herb, so, die Dialoge, die miteinander haben. Die ganze Geschichte ist auch relativ lang gezogen. Die Charaktere werden sehr lange aufgebaut. Die erste Staffel ist voll für die Tonne. Du gar nicht checkst, wie krank die Leute alle sind.
Aber es geht doch eigentlich nur, um das kurz auch runterzubringen, es geht doch eigentlich nur um so einen Einblick in das Leben von Superreichen sozusagen, oder? Und wie diese Firmen und wie die halt so erfolgreich sind sozusagen, oder? Also ich habe keine Ahnung.
Ja, es geht eigentlich mehr darum, dass um eine Familiendynamik, wo du quasi einen Vater hast, der sehr dominant ist und quasi auch so in der Geschäftswelt so der CEO von so einem Riesenkonzern ist. Und seine vier Kinder, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber alle auf eine andere Art und Weise verkorkst sind. Mhm. Und diese Familiendynamik in verschiedenen Zeiten der Unternehmensführung von, oh, der Papa wird krank, wer übernimmt, dann ist Papa wieder gesund, Papa steigt wieder ein, bis hin zu, oh, was passiert, wenn, weiß ich, andere hinkommen und das Unternehmen aufkaufen wollen plötzlich und Intrigen untereinander, miteinander, gegeneinander. Und eigentlich das ist so der Hauptplot und das lebt halt davon, dass du halt einfach diese ganz verkorksten, komischen Charaktere hast und es schwer eigentlich vorherzusehen ist, wie die eigentlich miteinander umgehen in der nächsten Szene. Aber das zieht sich halt ewig lang und deswegen, ich hat's halt gewundert, dass das so viele Leute so geil finden. Du musst dich halt voll auf diese Charaktere einlassen. Das ist ähnlich wie bei Dune, nicht so diesen, damit identifiziere ich mich Charakter, wenn die alle abgefuckt sind. Also es gibt nicht diesen einen Held so richtig. Sondern du guckst das eher ein bisschen aus der Distanz heraus, weil du halt einfach nicht sagen, ich glaube, niemand auf der Welt würde sagen, ich finde, mit dem Charakter kann ich mich identifizieren. Das gibt es einfach nicht in der Serie. Deswegen wundert es mich, aber ich finde es halt cool, weil es einfach so was witzig ist. Es ist super witzig, das anzuschauen, weil die sich einfach auf eine ganz, ganz komische, verkorkste Art und Weise die ganze Zeit beleidigen und die ganze Zeit Läpsch zueinander sind. Und dann, ich finde die Dialoge einfach geil. Das ist die Serie für mich.
Ja, ich habe es nur mitbekommen, glaube ich, von der Serie, weil irgendwie ich da nur gesehen habe, dass es so Instagram-Kanäle gibt, die halt immer die Klamotten von denen analysieren und so, wo dann irgendwie es darum so ging, das sind so das, also da, ich habe das Gefühl, Succession hat so in die Popkultur so ein bisschen dieses Leben der Superreichen quasi reingebracht. Nicht mehr so reich, so nach dem Motto, da ist jetzt jemand mit einer Balenciaga-Tasche oder ich keine Ahnung, mit diesen Brands halt irgendwie, sondern so dieses, da ist gar kein Logo mehr drauf, das muss irgendwie das sein und guck mal hier, diese Kette ist von und dass die halt wohl so mega gute Kostümdesigner haben, die so richtig gut einfangen, wie in der Realität diese Menschen quasi sich anziehen und kleiden und welche, und da gibt's so extra Kanäle, die, glaube ich, nur analysieren, wann welcher Charakter welche Uhr trägt und das halt irgendwie eine Funktion hat. So nach dem Motto, wenn der zu diesem Meeting geht, trägt er nämlich diese Uhr und wenn er dahin geht, trägt er diese Uhr, weil die Uhr sagt nämlich das und das aus und die sagt das und das. Da habe ich so ein bisschen mitbekommen und da dachte ich, das ist ziemlich witzig, wenn man diese Ebene sieht, klingt das ziemlich witzig, aber ich glaube, mir würde das überhaupt nicht auffallen, wahrscheinlich.
Ich wollte sagen, mir ist es komplett verborgen geblieben. Also klar, du siehst halt, dass die halt ordentlich Kohle haben, aber du siehst es halt nicht, also ich werde niemals auf die Idee gekommen zu überlegen, das ist jetzt irgendwie eine Abstufung so der von reich zu superreich oder sonst was, weil das fällt halt einfach nicht auf. Die tragen halt Anzüge. Gut.
Ja.
Aber ich weiß, was du meinst.
Guck mal bei der nächsten Staffel vielleicht drauf. Vielleicht fällt dir das dann irgendwie mehr auf, wenn man das jetzt im Kopf hat. Vielleicht fällt dir da irgendwas auf. Keine Ahnung.
Das Ding ist, ich kenne diese ganzen Marken halt nicht. Deswegen, oder beziehungsweise, weil ich erkenne die Schnitte und so der Klamotten, glaube ich, gar nicht. Deswegen
wahrscheinlich.
Bei Uhren vielleicht so. Das mir auffällt, die tragen unterschiedliche. Auf jeden Fall tragen die keine Apple Watches, das kann ich sagen.
Komisch.
Ja. Komisch.
Verstehe ich nicht. Was ist los mit denen? Ja, schön. Wie war sonst deine Woche? Ich glaube, du hast angekündigt, dass sie nicht so spektakulär wird, quasi.
Nee, die war nicht. Achso, die letzte Woche war nicht so spektakulär. Genau. Ich habe jetzt seit, seitdem ich Kino war, habe ich so ein bisschen so Halskratzen, Nase zu. Das Gefühl, ich habe so eine Erkältung, die nicht rauskommt. So. So Utasch. So, weißt du, kennst du das, wenn du das Gefühl, du bist krank, aber es zeigt sich nicht so hardcore, dass du sagst, boah, ich bin jetzt richtig krank, sondern du fühlst dich so krank.
Ja.
Das habe ich seit ein paar Tagen, leider.
Perfekt. Aber wie ist der Laufmodus? Also wie sieht es gerade aus? Wie ist der Stand?
Nichts.
Geht nicht wegen Zahn noch quasi, oder?
Nee, ich habe an meinem linken Fuß quasi immer noch diese, tut es immer noch ein bisschen weh.
Oh, immer noch das?
Es wird besser. Ich habe so geile Übungen rausgesucht.
Hm.
Die mache ich auch jeden Abend fleißig. Dehnübungen und sowas, ein bisschen Kraftübung.
Ach, deswegen auch der Ball, da zum Massieren, so ein bisschen Fußboden massieren.
Ja, okay. Ja. Und ja, bin gut ausgestattet. Ich habe mein Klick-Toy hier.
Das kenne ich nicht.
Das hat ja einfach keine Funktion, außer dass es für verschiedene
Fidget Spinner.
Schalter. Ja, So ein Drehding, verschiedene Knöpfe, auch so
ja.
Controller und dann hier noch mehr Knöpfe.
Witzig.
Das für so ADHS-Switch.
Ja, ja, witzig. Okay, und aber wann war nochmal Deadline? Also wann ist Los also Maratonos?
In 2 Wochen.
Was?
Marathon. Ja, aber das, ja, am 14. April. Aber
wie ist der Stand gerade? Ist der Stand 6 Stunden also, oder ist der Stand dann doch den im Herbst?
Also realistisch im Herbst. Mhm. Es müsste ein kleines Wunder passieren, dass ich jetzt irgendwie sagen könnte, oh, ich kann jetzt irgendwie Ende der Woche wieder laufen gehen. Also jetzt aktuell habe ich das Gefühl, wenn ich laufen gehe, habe ich danach Schmerzen, dann wird es halt schlimmer. Mhm.
Scheiße.
Deswegen, ja, eher Herbst.
Mhm.
Wenn ein kleines Wunder passiert und ich mich nächste Woche richtig gut fühle, why not?
Ah, scheiße, ich wusste nicht, dass das mit dem Fuß dann doch noch so sich so lang zieht und so scheiße ist.
Das ist super krass lang. Ich habe gedacht, das ist so eine Sache von einer Woche, aber ich habe das jetzt seit 2 Monaten oder so.
Ja, ja, eben. Crazy.
Nein.
Blöd. Okay. Verstehe.
Hm.
Wir sind jetzt gerade so ein bisschen in der Urlaubsplanung und ich finde es ganz witzig. Ich habe, glaube ich, auch nicht von dem Treffen erzählt, wo wir so ein bisschen geplant haben. Und es geht ja darum, wir sind 9 Leute. Und mussten dann so ein bisschen überlegen, wie wir einkaufen, weil wir sind in der Schweiz und wir wollen halt, sind viele Studenten dabei und wir wollen halt möglichst viel Geld sparen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir kaufen einfach hier alles so gut wie ein, damit wir da möglichst nicht einkaufen gehen müssen. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, für 9 Leute, wie viel mal zum Beispiel würdest du jetzt, wie viel Äpfel würdest du mitnehmen?
Wie viele Tage bleibt ihr dann?
7 Tage, von Samstag bis Samstag. Also samstags hinfahren, samstags Abreisetag sozusagen, ne? Also 5 Tage da quasi.
Ja. Ich finde die Frage halt schwierig, weil
verstehe ich.
Also Äpfel sind ja nicht dein Hauptnahrungsmittel.
Das ist
also,
korrekt. Deswegen ist es einfach nur so als eine Sache. Ich kann dich auch fragen, wie viel Hafermilch würdest du mitnehmen?
Digga, das sind Fragen, die man stellen mussten. Warum?
Weil die alle Hardcore-Kaffeetrinker sind scheinbar und da alle Milch reinbrauchen quasi.
Deswegen ja, kann sich jeder so seine Liste schreiben, so mit so Dingen, die man so braucht. Da guckt man, wo hat man so Überlap und da kann man halt irgendwie zusammentun. Also,
aber ich glaube, das wäre noch komplizierter. Wir haben uns einfach 1,5 Stunden zusammengesetzt und das war's. Also das ging relativ schnell. Sozusagen witzig fand ich nur die Mengen, die dabei rauskamen. Also es war gar nicht anstrengend, sondern es war super entspannt tatsächlich, weil also sich super schnell einigen konnten, dass, ne, was kochen wir, die 5 Gerichte, okay, wie viel Nudeln braucht man dann pro Person, wie viel Portionen braucht man pro Person, und dann sind wir halt auch so durchgegangen und dann kannst du halt auch irgendwie so, okay, wollen wir morgens ein bisschen Müsli auch essen? Ja, okay, Option für Müsli wollen wir haben. Okay, wie viel Hafermilch brauchen wir dann eigentlich? Wenn 9 Leute, manche von denen vielleicht Müsli essen, aber alle trinken Kaffee, wie viel Hafermilch braucht man dann und so? Das ist halt irgendwie so ein bisschen diese Frage, die man sich da auf einmal stellt. Und deswegen, das finde ich ganz witzig. Also wir kaufen jetzt auf jeden Fall 18 Hafermilch für 9 Leute, ist jetzt gerade die Ansage. Und das sind 60 Äpfel und 60 Bananen. Das finde ich witzig, dass irgendwer in den Laden geht und 60 Äpfel kauft. Und 60 Bananen. Das finde ich sehr witzig, die Vorstellung.
Ja, hat jemand von euch so einen Schein für hier
Metro? Die Metro, ja, ja. Ja, ja.
Dann kannst du ja machen, dann sieht es nicht so weird aus.
Ja, ich habe jetzt eben schon beim Lidl schon die erste Fuhre so ein 8er-Päckchen Hafermilch einfach mit rausgenommen, weil ich dachte, okay, nicht, dass sie nachher sagen, nur in handelsüblichen Mengen, so läuft es hier nicht.
Ja, crazy.
Ja,
ich war überrascht, ich war letztens bei Aldi einkaufen. Und die haben ja voll die so Special-Sachen, so Kokosmilch und so.
Im
Tetra-Pack. Ja?
Ich sehe das beim Lidl jetzt ja auch immer nur, weil wir sind jetzt hier wieder bei Lidl-Kunden ja quasi. Und die haben halt immer so dieses witzige Mittelregal, wo so alles drin sein kann. Mal sind da irgendwie Schokohasen, mal ist da Kokosmilch, mal ist da Sriracha-Soße, mal ist da
Batterien fürs Auto.
Ja, oder so. Und ich dachte so, ich weiß gar nicht, wie dieses Konzept funktioniert. Also, wonach entschieden wird, was da quasi steht. Ob das Sachen sind, die irgendwie bald ablaufen, ob das Sachen sind, die so vom Lastwagen gefallen sind, wenn eigentlich Rewe beliefert wird, keine Ahnung.
Weil hier ist so ein Großhändler, der sagt, hey, ich habe hier Chips Überschuss, so beliefert als Lidl für nächste Woche, die machen Sonderangebot mit Chips.
Vielleicht.
Nein. Gut aus.
Ich kann
aber seid ihr durch mit eurer Planung? Seid ihr jetzt ready to rumble? Alles, alles ready?
Planung ist ready. Wir haben uns ja auch viele Klamotten leihen können und so. Wir fahren jetzt am Mittwoch, fahre ich im Kern nochmal kurz irgendwie in die Stadt, um zu gucken, okay, weiß ich nicht, wenn wir statt 2 Paar Skisocken 3 brauchen, dann kaufen wir so ein 3. Paar Skisocken und solche Sachen. Also so Kleinigkeiten auffüllen. Ich habe eben Schneeketten bestellt, weil wir da auf dem Gletscher fahren. Das heißt, wir brauchen, oder ist es Gletscher? Heißt das Gletscher? Wir fahren auf jeden Fall sehr hoch. Und Annika meinte, dass da die letzten zweimal von den letzten 3 Jahren sie Schneeketten gebraucht haben. Und ich war die ganze Zeit so, ich wollte nicht so die ganze Zeit sagen, ach, als ob. So, weil die wissen es ja natürlich. Aber in meinem Kopf sagt alles, als ob wir da in dieser Jahreszeit Schneeketten brauchen. Aber hey, jetzt, ich habe jetzt welche. Deswegen, das ist jetzt quasi gesichert, da muss ich mich noch drum kümmern. Ladestation super easy. Also kannst perfekt runterfahren mit Laden, ist gar kein Thema. Sogar im Ort gibt's was zum Laden, das ist kein Ding. Das sind ja so die Planungssachen, die man sich so ein bisschen drum kümmern muss. Und Skier und sowas haben die halt alles für uns. Das ist mega nice. Das heißt, darum müssen wir uns alles nicht kümmern. Das ist alles geplant. Ja, deswegen, it's ready to rumble. Wir können Samstag fahren. Bisschen nervig ist halt, dass wir Samstag fahren. Freitag ist Karfreitag. Das heißt, wir können halt Freitag nicht die frischen Lebensmittel einkaufen, sondern müssen es irgendwie Mittwoch oder Donnerstag machen. Wir sind Donnerstag. Bin ich mit Chiara noch draußen klettern, also hier in Avalonia wieder, wo wir schon mal waren. Das heißt, Donnerstag ist halt weg und Freitag können wir nicht einkaufen, deswegen müssen wir jetzt halt Mittwoch so ein bisschen den ganzen Stuff einkaufen, aber ist auch kein Problem.
Okay.
Genau. Ich kann dir noch von meinen Facharbeiten erzählen. Ich habe jetzt hier am Anfang der Woche Facharbeiten wieder korrigiert, von der Gesamtschule diesmal, von meinem Biokurs in Pedda. Am HBG waren sie ja auch so okay, war irgendwie eine 4, eine 3, eine 4 und eine 1, glaube ich, oder so. Und eine 2, irgendwie so. Nee, 2, 2, 1, 4, 3. Und jetzt ist es so, und jetzt bei meinem Biokurs ist es halt irgendwie 4, 4, 4, 4, 3. Und es ist einfach so traurig, weil du wirklich so, es ist immer so mit Ansage und das Schlimme ist, ich war ja genauso und ich sehe es ja so, dass ich ja auch nicht, ich bin ja auch nicht zu so diesen Gesprächungstermin gegangen, hab gedacht, ja, ich mach's am Ende ganz schnell, kein Problem und hab halt völlig verkackt und die machen genau die gleichen Fehler, aber jetzt sehe ich mal die andere Perspektive, dass du so denkst, ey, jetzt ein halbes Jahr hatten die irgendwie Zeit und du bist immer so dabei, erinnerst dich an irgendwelche Termine, schickst dir irgendwie Literatur und so weiter. Und am Ende schreiben die es halt innerhalb von 1,5 Wochen, lassen das halt nicht mehr Korrektur lesen. Das waren halt so, bei 2 Arbeiten, hört halt die Sätze einfach mitten im Satz auf. So, steht einfach so, bla 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 und ist so, ja. Also das kann ich halt eine Grundschülerin Korrektur lesen lassen und die checkt, da ist irgendein Fehler, sozusagen. Und das ist halt irgendwie dann so schade, wenn man so merkt, die andere Seite hat da so wenig Arbeit reingesteckt. Also, oder die falsche Arbeit, also wie auch immer, oder nicht ausreichend Arbeit reingesteckt. Und man selber korrigiert dann irgendwie so 1,5 Stunden so eine Facharbeit. Das ist so ein bisschen frustig. Aber was ich eben spannend fand, worauf ich hinaus möchte, ist eigentlich, dass ich es interessant fand, dass ich eigentlich bei den ganzen Korrekturen, die Hauptkritik war quasi einmal Quellenbelege, sozusagen. Also einfach dann, dass die einfach nicht wissen und nicht gelernt haben. Was wir damals in der Facharbeit auch ähnliche Themen hatten, dieses, es ist halt nicht deine Leistung. So, es ist nicht, niemand interessiert deine Meinung. Niemand interessiert deine Gedanken so richtig, sondern deine Gedanken sind eigentlich, was bündle ich für Wissen in dieser Arbeit, ne? Welche Quellen nutze ich und so weiter. Und dass die ja quasi jeden dritten Satz mindestens irgendwie ein indirektes Zitat quasi eigentlich haben. Die haben halt manchmal so 2, 3 Seiten ohne irgendeinen Beleg. Das ist halt Kritik Nummer 1 so, was halt irgendwie schwierig ist und trotzdem ist aber nicht irgendwie GPT-AI generated so. Das würde ich da, also so ist es nicht geschrieben. Und der zweite Punkt ist, den ich eben spannend finde, weil man kann ja sagen, ne, wenn du halt nicht irgendwie das große Bildungselternhaus hast, ist natürlich auch so Korrekturlesen immer nicht so einfach. Ne? Klar kann man mittlerweile dazu gute Tools nehmen. Also gerade wenn, verstehe ich nicht, wenn die in Englisch zum Beispiel schreiben, dass die nicht Grammarly oder so, was du da ja auch mal gesagt hast, nehmen, weil dann hast du einfach keine Fehler mehr in deiner Arbeit drin, sondern dass die halt irgendwie noch Fehler machen. Aber auch dieser Fehler mit, dass ich eigentlich an jeden dritten Satz dran schreibe, erklär mir das. Sodass die halt dann so voraussetzen, der Leser, die Leserin versteht ja, was das ist. Und das kann dir ja jeder feedbacken. Jedem Normalo kannst du diese Arbeit geben. Der wird dir sagen, hä, das verstehe ich nicht. Erklär mir das Wort mal. Erklär mir das mal. Und da habe ich mich gefragt, um den Bogen zu dir zu schließen, ob das auch ein Thema ist, was bei dir auf der Arbeit häufig ist. Dass du dann jemanden hast, der sich halt quasi in so ein Thema so total reingelesen hat und dann irgendwie eine Präsentation vorbereitet oder irgendwie so ein Speaker oder keine Ahnung was ist. Und dann rattert er irgendwas runter und es wirkt irgendwie einigermaßen wissenschaftlich und schlau. Aber eigentlich denkst du dir, naja, schlau wäre es ja, wenn du das alles erklären könntest. Und wenn du es so erklären könntest, dass es jeder versteht. Und wenn wir darüber uns unterhalten können und du deinen Gedanken mitteilen kannst. Aber einfach nur irgendwelche coolen Begriffe darunter zu rattern, ist einfach kein Qualitätsmerkmal mehr heutzutage, weil du es einfach aus jedem Wikipedia-Artikel rauskopieren kannst.
Ich glaube, man braucht 10 Sekunden, um zu sehen, ob jemand Ahnung hat von dem Thema oder nicht. Und die Leute, die in der Regel keine Ahnung haben, nutzen halt so Akronyme, Fachbegriffe und so. Die fangen dann an, irgendwie so Abkürzungen und so reinzubauen. Und solche Leute werden in der Regel gar nicht erst eingestellt, weil du halt schnell merkst, dass halt nicht so viel zu holen. Mhm. Und würde sich unterstellen, dass die Leute, die jetzt diese Ausarbeiten schreiben und das gemacht haben, dass sie das nicht verstehen. Aber oft ist es so, dass es ein, ich sag gerade, wenn du, also oft ist es so, dass Menschen, die im Alltag dann so reden, wie die Hausarbeit sich liest, dass da einfach nicht so viel Substanz hinter ist. Ja. Ich glaube, es gibt so ein cooles Zitat irgendwie, war das Richard Feynman oder so, dieser legendäre Physikprofessor, der und Quantenforscher oder so. Der hat irgendwie mal so irgendwie gesagt, wenn du es nicht irgendwie eine 5-Jährige erklären kannst und hast es selbst nicht verstanden. Ja. Könnte aber auch Einstein gewesen sein oder wie jetzt letztens auf Twitter jetzt trending ist, könnte auch Sydney Sweeney oder so, diese eine Schauspielerin. Hey, wie hieß die nochmal? So eine Schauspielerin, die jetzt als Zitatgeberin hergenommen wird.
Das habe ich gestern bei Reddit gesehen. Vielleicht kannst du mich da reinholen, weil es ist viel interessanter, als was ich gerade erzähle. Also was ist das andere Thema? Also da habe ich mich gefragt, irgendwie war das so ein Artikel bei Reddit, so was war es nochmal genau? Keine Ahnung, irgendwas mit Sydney Sweeney. Und ich dachte so, erstens, who ist es? Ich weiß nicht mal, wer es ist. Und darunter waren dann wieder so diese ganzen politischen Diskussionen, so nach dem Motto, irgendwie erst wurde sie von der einen Seite genutzt und alle fanden sie toll. Irgendwie, ob es die Konservativen waren oder nicht, keine Ahnung. Und jetzt hat sie aber irgendwie in so Filmen mitgespielt, wo auch irgendwie so Abortion Pro drin war, also so pro Abtreibungsgedöns. Und jetzt wird sie auf einmal von den Konservativen quasi vor den Wagen geschmissen, weil sie nicht mehr die Werte von denen in den Filmen, in Rollen vertritt. Ich habe nichts verstanden, dachte mir so, what the fuck? Weil dann hieß es so, oh, zum Glück wussten sie nicht, dass sie auch bei Handmaid's Tale mitgespielt hat und so. Also das war ja auch so eine super crazy Serie quasi ist, die so das Patriarchat und dieses ganze Konservative quasi auf die Spitze treibt und zeigt, was das für eine Dystopie werden kann. Und ja, das ist mein Stand, dass ich mir so dachte, irgendeine Schauspielerin ist ja gerade wieder aufgrund der Rollen irgendwie ein Spielball zwischen zwei Parteien, was super crazy ist.
Ich glaube, es ist viel, viel, viel dümmer. Also ich glaube, es ist einfach nur, das ist eine Schauspielerin, ich weiß nicht, was die gespielt hat, ehrlich gesagt, aber auf jeden Fall ist die gerade so in aller Munde. Und was jetzt irgendwie jeder macht, ist so zu tun, also jeder tut so, als hätte sie irgendein Interview gegeben, wo sie irgendwas gesagt hat zu irgendeinem Thema und sagt, ja, Sydney Sweeney sagt auch, dass JavaScript die bessere Programmiersprache ist. Oder in einem Interview hat sie zugegeben, dass Quantenphysik, dass das ihre Lieblingsformel irgendwas ist. Also so ein kompletter Schwachsinn. Also gar nichts mit, also das hat sie niemals gesagt, das überhaupt spielt gar keine Rolle. Aber Leute nehmen es halt gerade aufs Korn, dass eben wahrscheinlich, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass sich irgendwer gesagt hat, so, oh, die ist auf dem politischen Spektrum, weil sie in dem Film mitgespielt hat. Und mittlerweile nehmen sie halt alle als Zitatgeberin für irgendwelche random Zitate, die sie niemals gesagt hat, und packen da ihre eigene Message hinter, so, Sydney Sweeney sagt auch, Bitcoin ist Bitcoin die einzige Währung. So. Hat sie selbst nicht gesagt. Oder doch.
Oder doch. Man weiß nicht. Okay, also ist sie quasi Manuel Neuer. So ein bisschen gerade, oder?
Gab's das auch mit ihm?
Es ist so dieses so, ist es das oder ist es Manuel Neuer? Wegen dieser einkommenden Werbung. Also nach dem Motto, der Name ist irgendwie die ganze Zeit in irgendwelchen Kontexten da, was gar nicht passt. Die Frage ist halt immer, ist es, also, hat die Maus jetzt, also, wahrscheinlich weiß es nicht, also keine Ahnung. Ist es cool für die? Hat die irgendwas Böses gemacht? Also ist es auch so, weil ich weiß nicht, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mir alle möglichen Leute irgendwas in den Mund legen, kann das natürlich witzig sein und du kannst da witzig mit umgehen. Es kann aber auch schnell in so eine Richtung kippen, wo du denkst, ach du Jemine, jetzt ist das so super allgemeines Mobbing quasi. Aber ich weiß es überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, wie da gerade die Stimmung ist. Ist das alles irgendwie witzig?
Kein Plan, aber ich glaube, das ist halt so ein Phänomen, das lebt so 48 Stunden, maximal eine Woche. Ja. So, ich glaube, danach kommt wieder das neue Ding. Das ist halt immer so witzig. Du liest so einen Tweet, da geht es um wirklich sowas, keine Ahnung, so Bitcoin-Prognose für nächstes Jahr, irgendwie so hier die und die Dinger, Zitat, Sydney Dingsbums. Safe nicht. Ja, das ist einfach nur witzig. Aber ich weiß nicht, wie es für sie ist, vielleicht leidet sie auch darunter.
I don't know. Ich hab keine Ahnung.
Niemand weiß.
Was geht sonst gerade in der Twitter-Welt?
Es gibt gerade schon. Also eigentlich nur zwei Themen. Das ist Bitcoin Und was ist mit Kate passiert? Ist sie noch am Leben? Ist dieses Video AI? Hat sie wirklich Krebs? Was vertuscht das? Was vertuscht das? Wie heißt das?
Königshaus.
Königshaus. Hast du mitbekommen?
Nein, gar nichts.
Also mein laienhafter Take. Irgendwie seit Dezember oder was auch immer hat man hier die Frau von
von Harry. William. Oder?
Nee.
Ist es William?
Nee. Die von dem älteren Bruder.
Kate Middleton, oder?
Ja.
Ist das nicht die Frau von dem Jungen, von Harry?
Nee. Harry ist mit Meghan Dingsbums von Sue.
Ah, Meghan Markle, das ist gar nicht die gleiche Person. Stimmt. Nein. Ich hab die immer in einen Topf geworfen und dachte immer, weil die wurden ja so aus dem Königshaus rausgeworfen quasi, so ein bisschen, Kate und...
Kate
ist so Meghan.
Die andere.
Meghan und Harry. Und ich dachte immer, die ist jetzt so raus. Und ich dachte, da gibt es jetzt irgendwelche Verschwörungstheorien, dass das Königshaus da irgendwas gemacht hat, bla. Aber es geht
auch
um Kate.
Auch?
Okay.
Auch. Gibt's auch. Aber jetzt geht's darum, dass Kate, also die Frau von dem William. Anderen Dude, von William, sie irgendwie seit Dezember nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen wurde. Das weiß ich. Und dann warst du, was ist da los? Was ist da los? Und dann hieß auf einmal so, es gibt eine geplante OP oder was. Am Bauch irgendwas. Hat dann stattgefunden und dann gab es irgendwie so Bilder von ihr, so fotografiert in einem Auto, wo sie saß und andere Bilder, also mit ihren Kindern. Und dann hat man aber so, dann ging es halt los, dass die Leute angefangen haben, wait, dieses Bild ist nicht echt. Und dann haben die Leute angefangen, so alte Fotos zu nehmen und da drüber zu legen und dann so mit Photoshop-mäßig so Sachen zu markieren, so nach dem Motto, das kann so nicht sein und so weiter. Mhm. Alles schön gut. Eine Woche später hieß es auf einmal, gab es ein Statement von ihr, wo sie auf der Parkbank sitzt und einfach mal sagt, okay Leute, gibt was zu sagen, sie hat Krebs und ganz schlimm und wird gut behandelt, also Leute sollen sich keine Sorgen machen. Das Internet, wie man es kennt, hat jetzt nicht gesagt, okay, jetzt
ist ja,
alles klar.
Break. Besserung. Spielstopp.
Nein. Jetzt gibt's so alles, jedes zweite Video ist so eine Analyse von was in diesem Video nicht sein kann. Hintergrund bewegt sich nicht, sie hat den Ring, der verschwindet dann nach 2 Sekunden wieder aus dem Bild. Das ist die Frage, haben die da so einen Cut gemacht, haben sie den Ring ausgezogen, ist das AI generiert? Dann haben sie altes Video-Footage genommen, wo sie die gleichen Pulli alle hat und gesagt, die haben das einfach mit AI neu gerendert und so Deepfake-mäßig quasi. Und am Ende des Tages bleibt die Frage, was ist es wirklich? X-Faktor, das Unfassbare. Ja, also, das Internet reißt sich gerade weiterhin so das Maul darüber, was jetzt wirklich da abgeht.
Oh je, okay.
Und Kate.
Ja. Interesting. Aber hier so The Crown und so hast du auch nie gesehen, ne? Das sagen ja auch viele, dass das eben eine ganz coole Serie sein soll, wenn man so Bock auf diesen Königshaus Beef, whatever irgendwie hat.
Ja, aber
I don't know, okay.
Mir reicht dieses Twitter-Ding. Wo ich mir auch denke, Leute, habt ihr nichts zu tun.
Ja. witzig, dass die beiden Sachen gerade sind, nice. Eine Sache habe ich dir ja noch unter der Woche geschickt. Das fand ich noch ganz witzig, wieder der Kontext. Wir kriegen ja immer von so einen Infobrief von der Gesamtschule, einmal die Woche. Und dann steht immer so drin, so was so die Woche los war und blablablub. Und dann stand auch ein Artikel, war darüber so, Achtung, Achtung. Also sowas nicht eingeleitet, ist, ich will nicht übertreiben. Aber es stand irgendwie
Sonnensturm?
So, nee.
Was?
Nee, es ging so, bitte guckt in Zukunft vielleicht, wenn eure Schülerinnen und Schüler Präsentationen erstellen, im Unterricht mal drauf, wie sie die quasi erstellen, weil es gibt das neue Programm am AI-Himmel, was quasi Präsentationen quasi baut. Wo man das halt irgendwie so relativ schnell bauen kann. Und da dachte ich wieder, ist eigentlich ein super cooles Tool. Und hab meinen Schülern erstmal versucht zu erklären, wie man damit auch ordentlich umgeht, so quasi, ne, weil ich dachte, so, ne, dieses klassische Verbot macht irgendwie, finde ich, wenig Sinn. Aber ich habe mir den Account nicht gemacht, weil ich halt keine Zeit für hatte. Aber was in den Videos irgendwie zumindest cool rüberkam, dieser Gedanke von, was du ja auch öfter mal jetzt irgendwie schon mal angedeutet hast, dieses, es geht weg von, ich muss lästig irgendwelche Kästchen ziehen, ich muss irgendwie Element X an die PowerPoint bauen, muss es mittig ausrichten, dann bringt das immer links und rechts zwischen der Mitte rumher, ich drehe durch, andere Schriftart, oh nein, hinzu, ich prompte einfach eine Präsentation, ich sag einfach, hey, mach mal ein bisschen mehr davon. Hast du ein Bild davon am Start? Mach mal Stichworte zu dem und dem Thema. Und das finde ich irgendwie ziemlich cool. Jetzt kann ich zum Inhalt nichts sagen. Also wenn das halt so wie bei ChatGPT ist, dann würde ich sagen, ja gut, der Inhalt ist okay, aber du musst immer noch mal irgendwie drüber gucken und es irgendwie cooler machen inhaltlich. Aber allein für Design-Sachen finde ich es mega cool. Also wenn das so funktioniert, wie es halt in den Werbevideos sozusagen präsentiert wird, dass du wieder Leuten ein Tool an die Hand gibst, so ähnlich wie mit diesem Musikding und so, die können halt nix, die haben halt keine Ahnung von Ästhetik und kriegen sowas nicht hin, haben aber im Zweifel super gute Gedanken und sind clever und die kriegen jetzt ein Tool an die Hand, das so aufzubereiten, dass Leute Bock haben, sich das anzugucken. Finde ich irgendwie cool.
Ja, es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis das in PowerPoint integriert ist.
Oder? Ja.
Auch gedacht. Reden, glaube ich, über Monate da. Also es muss jederzeit eigentlich einen Release geben, dass PowerPoint, Excel und so, die ganzen Tools damit ausgestattet werden und dann es gibt auch, glaube ich, kein Entkommen davor, im Sinne von jetzt auch aus Schulensicht, so nach dem Motto, oh, pass mal auf, wenn die Kinder das benutzen, das ist ja Schummeln. Ja, ja, vielleicht jetzt noch, aber in einem halben Jahr sagen alle, ja, okay.
Ich glaube, du musst deine Bewertungsraster halt irgendwie anpassen, ne? Du bewertest halt dann, aber es wäre eh schon weird, wenn du vorher irgendwie toll bewertest. Das optische Aussehen ist ja super subjektiv, also da kannst du halt nicht viel zu sagen im Zweifel. Aber jetzt musst du halt einfach mehr gucken, dass du noch mehr auf den Inhalt achtest und wie der Inhalt aufbereitet ist und solche Sachen vielleicht, ne? Also keine große Sache für Schule, würde ich jetzt sagen.
Ich merke halt immer wieder so im Alltag auch, egal mit worum es jetzt geht, ob es jetzt irgendwie Präsentationen sind intern, welche Fragen zu beantworten von irgendwelchen Investoren, die jetzt was wissen wollen. Es spielt gar nichts, also am Ende des Tages zählt, wie gut kannst du es verbal artikulieren.
Okay. Und man könnte ja auch die These haben, so du blendest irgendwie mit so schönen Bildern. Hätte ich jetzt auch gehört, wenn du mir jetzt sagst, am Ende zählt, wie geil es aussieht, so, hätte ich dir auch gesagt, ah ja, verstehe, wäre so ein bisschen Apple-Keynote-Style. So, wir machen einen Graph, der einfach unrealistisch hoch über irgendwas rübergeht und alle sagen, mega geil, egal was der Inhalt ist, oder? Gibt's doch auch so ein bisschen, oder?
Ja, also manchmal ist es so, dass einfach so ein paar Bilder so die Message nochmal sozusagen verstärken können. Ne? Warte.
Gesundheit.
Danke. Wenn jetzt irgendwie was behauptest, so, keine Ahnung, dieser Kohort von Nutzern hat irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie übermäßig viel Geld ausgegeben. Das, oh, guck mal hier, Bild. So, für den Vergleich. Eigentlich, das ist so ein bisschen wie tatsächlich so ein rhetorisches Mittel. So, du setzt es ab und zu gezielt ein, um irgendwas zu verstärken oder irgendwas. Aber an sich, die Präsentation kann halt einfach eine weiße Seite sein, wo einfach immer nur dieses eine Bild drin ist. Und es spielt immer, also aus meiner Sicht spielt halt diese Fähigkeit, das ästhetisch gut zu gestalten, halt immer weniger eine relevante Rolle, weil einfach davon, Leute davon ausgehen, dass das gut, ästhetisch gut aussehen wird in irgendeiner Form. Und du gewinnst halt keine extra Punkte, wenn du jetzt sagst, okay, es ist eine schönere Farbpalette, die gewählt wurde. Oder die Icons sehen irgendwie ein bisschen cooler aus. Es ist so, ja, man versucht hat, so ein bisschen durchzuschauen, also hinwegzublicken über das, um zu sagen, was ist eigentlich der Inhalt? Wie habe ich den Inhalt verstanden? Und ist die andere Person in der Lage, den Inhalt zu artikulieren auf eine Art und Weise, dass ich ihn verstehe? Und das ist
wahrscheinlich ein bisschen wie bei Websites, ne? So, wenn man einmal gelernt hat, es gibt so Baukästen für Websites, beeindruckend coole Websites weniger, weil man einfach weiß, es geht halt relativ einfach mittlerweile, wo das vor 10 Jahren oder so vielleicht noch beeindruckend war, wenn du ein cooles Dropdown-Menü hattest oder keine Ahnung was. Und dann hat man es auch noch nicht so häufig gesehen. Und wahrscheinlich sind wir einfach mittlerweile satt gesehen an coolen Bildern, weil wir irgendwie alles schon so ein bisschen gesehen haben. Und das muss jetzt schon sehr besonders sein, damit es einen irgendwie so wegflasht nochmal, ne?
Ja, und du willst ja in der Regel irgendwas, willst du ja für dich selber irgendwas erreichen. Wenn du jetzt eine Website besuchst, willst du Informationen haben, du suchst nach einem Rezept. Ja. Das ist so, ja, schöne Schnörkel, aber eigentlich ist nämlich nur die Angabe, wie viel Gramm Zucker in diesen Kuchen rein muss. Und bei der Präsentation ist es so, ja, die Frage ist halt, warum hörst du der anderen Person überhaupt zu? Und klar, im Schulkontext ist das eher so eine Art Übungssache, da vermittelt auch die anderen Leuten ja Wissen. Anders hat er ja die Frage, wie gut kannst du das Wissen vermitteln und weniger wie viele Schnörkel, wie viele Farben hast du jetzt gewählt und ist die Anordnung der Bilder im goldenen Schnitt. Was das Ganze natürlich nicht verschlechtert, aber es ist halt auch nicht so, dass man sagt, das trägt zum Inhalt groß bei. Ja. In der Regel tut es das nicht. Ne?
Ich habe es jetzt gesehen, hier bei Office 365 gibt es jetzt diesen neuen Reiter oben mit Add-ins. Und da, ich habe noch nicht damit rumgespielt, aber da steht irgendwie, wenn du runter drauf gehst, ist das erste, was da kommt, irgendwie, ist es GPT, keine Ahnung, oder AI oder Copilot for Excel. Und da habe ich mich so gefragt, das ist ja schon, also gerade bei Excel zum Beispiel ist es was, wo ich mir den Anwendungszweck, weil du es eben genannt hast, total gut vorstellen kann, wenn es da so integriert ist, weil ich habe eine Grundahnung von Excel, aber ne, zum Beispiel, wenn Chiara da irgendwas Cooles macht, denke ich mal, VBA heißt das, ne? Visual Basic oder so, ne? Denke ich mal, ist schon ein bisschen cool. Und wenn ich jetzt einfach meine Idee, die ich habe, so nach dem Motto, mach mir bitte zwei bunte Spalten, da mit unten gib mir eine Summe aus und das zusammengerechnet, finde ich tausendmal benutzerfreundlicher als, du musst irgendwie dieses Gleich, dann Klammer, ah, dann hat er irgendwie Datumsformation, Formatierung und fuckt einen ab, weil der die irgendwie linksbündig schreibt, dann ändert das irgendwie eine Währung um und solche Sachen. Wenn das halt quasi per Eingabe, per Texteingabe einfacher geht und ich klar sagen kann, was ich will, finde ich schon cool, wenn es gut funktioniert. Also das finde ich einen sehr coolen Schritt in diesen relativ Standardprogramm sozusagen. Finde ich
cool. Ja, vor allem kannst du halt auch sagen, ihr kopierst einfach irgendwie Daten, sagst hier, also strukturier mir das erstmal. Also, weil du vielleicht selber nicht weißt, wie du es anpacken sollst am besten. Ne? Machst du Zeilen, machst du Spalten, wie machst du die, wie ordnest du die an, was sind die Überschriften? Du kannst einfach so unstrukturierte Daten reinwerfen und sagen, mach mal, dass es Sinn ergibt.
Also. Und witzig ist noch, das Video wollte ich ja eigentlich unter die Woche schicken, aber ich dachte, das hast du wahrscheinlich schon gesehen oder langweilt auch im Zweifel dann nur. Es gab jetzt hier so irgendeinen amerikanischen YouTuber, ich kannte den nicht, irgendwas mit Tech-Gedöns, und der hat hier Rabbit und das Humane, nee, wie heißt das andere Tool, dieses mit den Bildern, was du mir auch schon mal geschickt hast, ne, von TED Talks, mit diesem, ne, so, hat die beiden quasi kritisiert in der Form, was wir damals nach diesem Rabbit-Video auch so ein bisschen dachten, nach dem Motto, ja, es ist irgendwie, sieht cool aus, aber im Prinzip ist es eigentlich nur ein shitty Computer, also es ist schlechter als jedes Smartphone, das wir gerade quasi haben und wird halt irgendwie krass promoted sozusagen mit coolen Sachen, die aber im Alltag wahrscheinlich niemals so einfach funktionieren. So nach dem Motto, dieses Programm braucht irgendwie Vollzugriff auf alle deine Konten. Also wenn das so gut funktionieren will mit buch mir mal eine Reise oder so, dann brauchst du irgendwie alle deine Kreditkartendaten und so weiter und so fort. Und diesen Zugriff, den kannst du quasi gefühlt gar nicht so richtig geben, weil das so viele Hindernisse dazwischen sind. Fand ich sehr passend zu dem, was wir uns damals dachten. Und worauf ich jetzt aber gerade denken musste, ist, dass ja diese, irgendwie geht es ja wahrscheinlich einher, aber dass dieses, okay, wir reden auf einmal, das Wort prompten ist vielleicht so ein bisschen auch so ein Jahr, Wort des Jahres gefühlt letztes Jahr oder dieses Jahr. Auf einmal reden Menschen darüber, wie formuliere ich Eingaben in einen PC, was ja weg von ist, wie mache ich möglichst schnell Rechtsklick, Linksklick, einfügen, Steuerung V ist schon the shit, so, sondern wie sage ich der Maschine, was ich von ihr will. Und dann ist ja der Schritt von, ich prompte das textartig hin zu, ich spreche das, ist ja nix, also ist ja quasi 1:1 sozusagen. Und auf einmal sind wir dann über den Schritt des relativ unmodern, ich gebe einfach in der Tastatur ein, was ich will, was ja damals in der DOS-Oberfläche schon im gewissen Maße so war, nur dass ich halt nicht als Text formuliert habe. Dadurch machen wir quasi gerade schleichend oder auch vielleicht auf der Fastlane die Spracheingabe deutlich besser, weil was der PC dann quasi per Text versteht er dann ja auch relativ schnell durch Sprache. Anstatt dass wir quasi die beiden Systeme so unabhängig voneinander trainieren wie in den letzten Jahren. Das eine muss irgendwie schnell zu klicken sein und gut übersichtlich dafür. Jetzt müssen wir, und jetzt gehen wir durch dieses Prompten hin, dass die Leute sich daran gewöhnen, zu äußern, was sie haben wollen. Und dann können sie es auch noch sprechen. Das passiert so nebenbei. Und das finde ich irgendwie, hätte ich mir so nicht vorstellen können vorher. Und so kann ich mir aber noch besser vorstellen, wieso das auf einmal schnell geht, dass es so schnell funktioniert.
Ja, ich glaube, dass es ist wie, ich glaube, das ist immer so, dass wenn sowas Neues kommt, dann gibt es so Firmen wie jetzt Rabbit oder dieses Humane-Ding, die haben schon verstanden, wo die Reise hingeht, aber die sind einfach zu früh mit ihren Produkten. Das ist einfach, ich glaube, was der eine, es gibt eigentlich nur einen richtigen Aspekt, der halt das ganze Konzept so ein bisschen kaputt macht. Das ist halt immer noch die Latenzzeit von diesen Dingern. Also die Zeit, die es braucht. Also, wenn wir uns unterhalten, dann ist das nahezu, ist es ja quasi, ist da nahezu keine Latenz drin, weiß nicht.
Wie bitte?
Das war CMS oder so. Also jetzt gar nicht darüber, dass wir uns über Video unterhalten, sondern in echt.
Ja, ja.
Ne, du sagst was, ich kann direkt rein und egal mit welchem Assistenten ich rede, ob das jetzt ChatGPT oder Voice ist, du sagst was, du wartest 1-2 Sekunden, dann antwortet es dir nach 2 Sekunden. Oder selbst wenn es nur eine halbe Sekunde ist, diese Verzögerung dazwischen macht das Ganze irgendwie. Es fühlt sich so an, als wärst du mit dem Zeigefinger und mit der Tastatur doch schneller. Oder halt einfach ohne Tastatur mit dem Daumen auf deinem Smartphone, als wärst du schneller damit.
Stimmt.
Und dann ist halt, ich glaube, wenn das erstmal gelöst ist, dann müssen wir uns tatsächlich einfach andere, wie soll ich sagen, ganz andere Interfaces vorstellen. Also so die, ne, wenn man sich überlegt, was haben wir denn heutzutage? Wir haben Apps, okay, wir haben Browser, Fenster mit irgendwelchen Webseiten. Wie viele der Apps brauchen tatsächlich eine eigene Oberfläche? Also, wenn ich mir ein Auto, ein Taxi rufe, brauche ich dafür eine Oberfläche, die mir so Mini-Autos fahrend anzeigt? Oder kann ich einfach sagen, hey, ich brauche ein Taxi? Oder ist so
am besten. Im Hintergrund läuft dann der Prozess quasi ab, sozusagen.
Genau. Und dann so, ja, hier ist, willst du dieses Taxi nehmen? Das hat eine gute Bewertung, so. Oder hier ist wieder der Fahrer, der dich sonst immer fährt. Oder wenn du was zu essen bestellen willst, brauchst du wirklich so die Login-Seite von Lieferando, musst du deine alten Bestellungen durchsuchen können. Am Ende reicht dir doch so, wenn du sagst, hey, ich habe total Bock irgendwie, was hat denn gerade auf? Ich habe Bock auf eine Pizza und was sind die beliebtesten Sorten gerade? Oder
zeigt
mir alle Pizzen. Genau. Aber dann geht es ja nur um die Bilder der Pizzen oder die Zutaten. Und das ist das, was eigentlich zählt. Das heißt, vieles von dem, was wir heute so kennen als Interface, kann einfach verschwinden oder muss halt einfach nicht existieren. Und ich glaube, dass es halt ganz cool ist. Und gleichzeitig, wie gesagt, funktioniert es ja nur dann so richtig, wenn es super schnell geht. Und du musst immer das Gefühl haben, du bist präziser und schneller als mit deinem Daumen. Und ich glaube, das dauert einfach noch ein Jahr oder zwei, bis das der Fall sein wird.
Das glaube ich auch. Also ich glaube, gerade diese Verzögerung, also ich dachte erst, als du angefangen hast, das zu erzählen, dachte ich, ach, halt, ob die Verzögerung jetzt das einzige große Problem ist, wahrscheinlich gibt es auch noch irgendwie vielleicht andere Kleinigkeiten sozusagen, aber ich finde, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr würde ich dir zustimmen. Allein dieses, ne, das Licht da an- und ausmachen, so im Zweifel, dass du sagst so, hey Siri, oder dass du halt irgendwie dann den Knopf gedrückt hältst, es kommt wirklich, okay, mach bitte irgendwie das und das aus oder an, okay, warte kurz einen Moment, hat leider nicht funktioniert, also dieser ganze, dass da auch immer noch Fehler sozusagen bei auftreten können, das sind halt so Sachen, die ziehen einen dann irgendwie wieder so da raus, es müsste irgendwie natürlich funktionieren, also, ja, allein diese Catchphrase und so, dass sowas halt irgendwie noch natürlicher funktioniert, und halt fehlerloser, weil ich glaube, dass in diesem Prozess dann im Zweifel bei diesem Pizzabestellung, was du gesagt hast, ne, dass da am Anfang irgendwelche Fehlerchen drin sind und so, ne, ich glaube, das ist normal. Also ich glaube, das ist schon ja relativ komplex, das auf einem, oder für, weiß nicht, ob es so komplex ist, aber für den Menschen, der das Ding bedient, sehr ungewohnt, wenn auf einmal das einmal aus der Hand genommen wird und man hat so Misstrauensprobleme, dass man so denkt, hä, ich kann mich ja auch mal verklicken, vielleicht hat das sich auch mal verklickt oder keine Ahnung was. Und was ist, wenn es jetzt auf einmal 13 Pizzen anstatt 3 verstanden hat? Und dann hast du, glaube ich, so ein Korrekturbedürfnis. Das heißt, irgendwie muss dich die Maschine überzeugen, du kannst mir mehr vertrauen als dir selber eigentlich. Also hier, leg dich hin und lass mich das regeln im Zweifel.
Ich glaube, wir werden relativ schnell überrascht sein, wie gut und empathisch das Gegenüber dann ist.
Könnte sein,
ja. Beispiel wäre, sagst, hey, ja, ich hab Bock auf eine Pizza, glaube ich. Bist du sicher? Vielleicht, wie wär's mit Burgern? Einfach nur durch mein Glaub-Verhalten am Häuschen am Ende. Also, ja, aber ich habe gerade gesehen, hier hast du ein neues Restaurant, die machen halt echt geile Burger, echt gute Bewertungen. Wollen wir da mal reingucken? Das ist, ja, stimmt, warum eigentlich nicht?
So, also ich glaub, wann wurden halt, wir?
Also ich glaub, das passiert halt so instant. Und das auf einmal merkst du, ich glaube, das ist halt so, wir stellen uns das vor, als wäre es so ein Hindernis, halt das hinzukriegen, dass das das korrekte Wortverständnis hat. Mhm. Und ich glaube, das ist der Fall. Ich glaube, der nächste Schritt ist nicht, es versteht mich endlich korrekt und ich kann jetzt, muss nicht mehr so überdeutlich sprechen. Es wird eher so von, es versteht mich jetzt richtig und es versteht mich richtig. Mhm. Es merkt meine Unsicherheit in der Stimme, es weiß, wenn ich glücklich bin, es weiß, also es kann meine Emotionen quasi aus der Stimme raus extrahieren und dann wird es spannend.
Ja, und dieser unfaire Vorteil gegenüber allen normalen Menschen, das ist ja 1:1, also wenn wir sagen, das ist im Handy, kennt das meinen Kalender der letzten 5 Jahre, meine Erinnerungen, meine Bestellhistorie und so weiter. Das heißt, ein empathischer Mensch sozusagen kann gar nicht das Gedächtnis aufbringen, um zu sagen, hey, Willi, weißt du noch damals vor drei Jahren, mittlerweile vielleicht auch vor 13 Jahren, waren wir damals da im Poco Loco, erinnerst du dich noch an dieses Etikett davon? Und man ist so, oh krass, diesen Trade Twins Ice-Tee hast du gefunden, Bro, mega geil. Und wenn das Ding es einem einfach so vorschlägt, weil es erkannt hat, ah, vor 13 Jahren das und so, das stelle ich mir schon cool vor. Also ich finde es jetzt schon manchmal clever, wenn es mir dann in den, wenn es mir nur vorschlägt, ich habe in deinen E-Mails den Termin erkannt. Das ist zwar noch nicht ganz flawless und so, aber wenn man das sich quasi einfach weiterdenkt, finde ich das schon irgendwie cool, dass du so wie so einen wirklich kleinen Assistenten dann eben auch hast. Ne?
Und ich glaube, das ändert halt auch und das komplette Paradigma, was jetzt, was wir heute als Betriebssystem kennen. Also, wenn du dir vorstellst, wie aufgebläht und gigantisch so ein Betriebssystem heutzutage ist. Also, wenn du macOS nimmst oder iOS, das ist irgendwie 10 Gigabyte Betriebssystem, so Managing, also managt halt alles, so. Und das ist so Dinge, wie nicht komplett Banane sind, aber sowas wie ein Ablagesystem für Dokumente, die du als Mensch ja brauchst, damit du wiederfindest, was Dokumente, aber auch da, warum sollte man überhaupt nach Dokumente sortieren, nach irgendwas? Warum muss man denen überhaupt einen Dateinamen geben und eine Dateiendung? Warum muss ich mir Sorgen darüber machen, ob das jetzt .excel oder .word oder .psd oder .txt oder was auch immer ist? Im Grunde genommen, das Betriebssystem von morgen ist, diese Daten, die schmeißt du irgendwo rein. Und wenn du irgendwie was wissen willst, dann kannst du im Hintergrund quasi alles prozessieren und scannen und sagen, ah, hier. Oder halt Autolabel, so eine neue Datei kommt per E-Mail rein. Dein AI-Programm liest sich das durch und macht sich quasi so eine Art Mini-Notizen in der Datenbank. Genau, und labelt das und strukturiert das. Das heißt, und dann, je nachdem, wann du es brauchst, wird es proaktiv dir sagen, hey, hier ist die eine Rechnung, die du vergessen hast zu zahlen.
Steuererklärung steht an und so.
Genau, ah, du hast eine E-Mail von deinem Steuerberater bekommen, hier sind die Dokumente, ich habe es schon fertig gemacht, schick's nur ab. Ich hab direkt die Unterlagen ihm zugeschickt, so die nach denen er gefragt hat, weil, ne? Und damit ist die Frage, wozu brauche ich sowas wie Apps überhaupt, die ich öffne? Und ich glaube, das wird schon ein radikaler Shift sein. Und auch gleichzeitig nicht. Also gleichzeitig, glaube ich, willst du trotzdem in manchen Situationen diese Kontrolle haben. Das heißt, du sitzt dann aber am PC, du hast dein macOS und spielst dann damit rum und hast deinen Browser geöffnet und schreibst eine E-Mail oder was auch immer. Aber du kannst einfach in deinen Computer reinreden und er antwortet dir in Echtzeit auf deine Fragen, die du hast, zu dem Kontext, in dem du gerade unterwegs bist. Und ich glaube, das wird super schnell passieren. Und dann wird es halt super komisch in so Computerräumen, weil du auf einmal die Möglichkeit hast, was zu sagen. Du willst eigentlich am liebsten was sagen, aber es wäre dann zu laut. Also fängst du an zu tippen und sagst, hey, brauche ich jetzt.
Aber ich merke das so ein ganz kleines bisschen, ich weiß nicht, ob es ein bisschen vergleichbar ist vielleicht, mittlerweile, dass ich bei Banking-Apps zum Beispiel, beim Banking relativ hart geschiftet bin von, ich mache das im Browser, ich melde mich da an hinzu, nee, die App ist einfach schneller. Das heißt, manchmal erwische ich mich, wie ich so am PC sitze und das schon so eingeben will, dann merke ich, ach, ich muss eh das Handy nutzen, um mich 2-Faktor zu identifizieren, bla, bli, blub. Dann kann ich einfach in die Handy-App gehen und es geht 10-mal schneller. Das heißt, ich sitze eigentlich am PC, mein bevorzugtes Medium, weil ich eigentlich schon lieber am PC arbeite, Maustastatur finde ich cooler als tippen am Handy. Aber merke einfach, dass das Handy mir über die Jahre gezeigt hat, hey, in den und den Bereichen bin ich einfach schneller. Und es ist entspannter, mich zu benutzen, bitte. Und das könnte ja da genauso funktionieren, dass du halt am Anfang noch immer so denkst, ja, okay, ich gehe mal hier, ich weiß immer genau, wo ich es abgelegt habe, ich gehe mal da rein. Auf einmal stellst du fest, ich kann doch einfach sagen, ruf mir die Datei auf. Ja, okay, dann mache ich das jetzt mal. Und dann merkst du, ah, scheiße. Also, oder, was heißt scheiße? Ja, manchmal vielleicht scheiße. Ich bin mittlerweile nicht mehr besser im Erinnern meiner Dateiablage als jetzt das Gerät selber, sozusagen.
Ja. Und wie cool wäre das einfach, wenn du kommst nach Hause vom Einkauf, denkst du, scheiße, ich hab mein Portemonnaie verloren. So, uff. Und du sagst, hey, was muss ich denn als, ich muss meine Banking-Karte sperren. Und als Antwort kommt, ja, ist erledigt.
Ja.
Also, auch da, ne, also, das geht einher mit dem, was du beschrieben hast, diesen Vollzugriff auf die ganzen Daten, ne? Also die jeweiligen Apps. Aber deswegen glaube ich halt, dass Apple und Google sich echt überlegen müssen und Microsoft jetzt, okay, was ist jetzt das neue Betriebssystem? So von wegen, brauchen wir halt all das oder brauchen wir nicht eigentlich ein Betriebssystem, was im Kern quasi einfach so safe ist, dass es den Zugriff auf alle Apps hat und quasi nicht nur den Zugriff auf alle Apps, sondern auch die Befähigung, die Apps zu kontrollieren. Und ich glaube, das ist halt das neue Paradigma.
Dass du quasi dann, um es ganz runterzubrechen, könnte man ja sich vorstellen, dass es dann einfach im Zugriff des Devices mit einem Texteingabefeld / Mikrofon sozusagen, ne? Also, dass du quasi die Apps sozusagen gar nicht mehr brauchst, dann kannst du ja, was meinst du ja mit entschlacken wahrscheinlich auch, ne? Dass du das irgendwie alles, du brauchst gar nicht mehr die ganzen Ablenkungen, du brauchst nicht mehr 18 Widgets und keine Ahnung was, sondern es ist einfach nur die Eingabe, das Eingabefeld, das dir vielleicht selber schon vorgeschlagene Dinge für den Ort, an dem du bist, irgendwie reinspielt sozusagen, ne? Und aber eigentlich nur noch Google, also wie so klassisch, wenn du Google aufrufst, hast du ja auch nur die Google-Suche und sonst ist da nichts mehr sozusagen, ne?
Genau, und so ein bisschen vielleicht vergleichbar mit diesen Mini-Apps, die Apple und Google auch rausgebracht haben, wo du die App gar nicht runterladen musst, sondern du kannst einfach quasi QR-Code scannen oder so irgendwas in die Richtung.
Dann wird das hab ich noch nie gemacht. Ich habe noch keinen Use-Case dafür gefunden. Hast du es schon mal benutzt mittlerweile?
Ich hab das selber nicht benutzt. Ich habe dann abgebrochen. Ich habe mir das einmal angeguckt mit so Scootern, die du dir mieten, also diese Elektroscootern. Das kennst du die QR-Code, du musst die App gar nicht runterladen, sondern Apple sagt einfach, ich kenne dich, also ich sag dir, wer das ist der Willi und das ist seine Kreditkarte. Das heißt, du kannst abrechnen, ohne dass die App runterladen muss. Und das ist, glaube ich, so, dass da geht's, das ist halt quasi der Schritt dahin, nur ohne die Intelligenz, die es eigentlich bräuchte, damit es cool wird. Das heißt, ich will gar nicht meinen QR-Code scannen, sondern ich sag einfach, hey, ich stehe gerade vor diesem Roller mit der Nummer 738 und zack, das Thema freigeschaltet. Und dann fahre ich, stell's halt ab und dann ist auch gut. So, und im Hintergrund hat halt eben Tier oder wer auch immer halt diese Abrechnung gemacht, das ist auch fein. Aber ich brauche keine, ich muss da nicht mit Daumen oder mit Kamera-App irgendwas scannen oder so ein Quatsch. Ich glaube, das ist halt wusch.
Ja.
Und ich glaube, da kommen auch einfach neue Player jetzt demnächst. Also ich glaube, so wie wir jetzt alle sagen, boah, hier Apple und Google für immer iPhone. Ich denke mal, ja, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Also vielleicht auch kommt das. Also jetzt, glaube ich, echt die Zeit für neues Betriebssystem. So.
Ja, also die Frage ist halt echt, welche Verträge werden abgeschlossen und wer kriegt welche Tools sozusagen, ne? Also, weil, was man sich jetzt ja, ne, also gerade nur, ohne jetzt tief in der Materie zu sein, aber man könnte sich jetzt schon vorstellen, dass jetzt hier OpenAI einfach ein Device rausbringt und sagt, wir haben jetzt so eine Art GPTOS oder so, ne? In irgendeiner Form, genau das, was wir gerade quasi beschrieben haben, vielleicht ein bisschen abgespeckt und keine Ahnung was, ne? Und vielleicht am Anfang erstmal noch nicht so super krasser Player, aber es ist einfach erstmal, okay, ein Device nur mit diesem Ding drauf und wir zeigen euch, dass das viele Dinge schon abnehmen kann. Das ist ja nichts anderes als mit diesen, wie so diese kleinen Alexas und so geboomt haben, weißt du noch? Diese Home Assistant-Dinge.
Ja.
Und die waren ja echt nicht geil, wie man dann irgendwann festgestellt hat. Also in vielen Bereichen denkt man so, ja, ist irgendwie nett. Und mittlerweile sind es ja einfach nur noch Lautsprecher im Zweifel, ne? Also ganz okay Lautsprecher sozusagen, die man da rumstehen hat. Und wenn man das jetzt, das ist ja auch ein Device sozusagen. Wenn man jetzt sagt, okay, jetzt bringen wir ein Device raus, das kann diese ganzen Sachen, die ihr euch vorstellt, diese leichten Kleinigkeiten, total gut. Probiert das mal aus, dann kann ich mir vorstellen, dass viele Leute das spannend finden. Ich kann mir aber genauso gut irgendwie gerade vorstellen, dass Apple, Google und Co. hingehen und sagen, yo, lass mal einen Vertrag machen oder im Zweifel eine kleine Firma, wir kaufen euch und dann haben wir auf unserem Device euer Ding irgendwie drauf sozusagen, ne? Dass die es sich halt relativ schnell sichern, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das so verpennen, oder? Also sie haben es ja schon ein bisschen verpennt, ehrlicherweise, aber jetzt gerade sind sie ja schon high da drin gefühlt.
Ich glaube, es ist halt gerade so, auf der einen Seite würde ich sagen, es ist relativ wahrscheinlich, dass halt eben einer der großen Player das Rennen irgendwie macht. Einfach der Tatsache geschuldet, weil die als einzige eigentlich irgendwie genug Kohle haben, um sich das, also echt das leisten können, quasi so viel Grafikkarten von Nvidia zu kaufen und so viel Daten auch vorhanden haben, überhaupt diese ganzen Sachen umzusetzen. Gleichzeitig hast du halt so den ultimativen Open Source Shift quasi, dass einfach viele der Großen auch sagen, hey, wir machen jetzt einfach, öffnen die Modelle einfach für alle. Und das ist halt die Frage, wer schafft es quasi, sage ich, nehme irgendwie eine Kombination vielleicht aus Open Source Modell und habe aber, und ich glaube, das ist das viel Entscheidende, habe vielleicht auch eine Innovation im Bereich Mikrochips, die das ermöglicht, was ich eigentlich haben will.
Die darauf spezialisiert sind, besser meinst du sozusagen? Dass die einfach besser angepasst sind? So.
Die einfach sagen, hey, wir haben halt die Form von Mikrochips, die eben das eben schnell hinbekommen. Da gibt es so eine Firma, die heißt Grok, nicht das Twitter-Grok, sondern anderes Grok. Und die haben jetzt quasi Chip gebaut, der nur darauf gedrillt ist, eben schnell Prompts zu beantworten. und nichts anderes.
Weil so nach dem Motto, du brauchst ja keinen Grafikchip großartig da drin dann sozusagen. Ne? Weil was man bei Apple jetzt beobachtet hat, ist, die wollen ja irgendwie, machen jetzt Werbung, dass sie mehr gamen können auf dem Laptop und solche Sachen. Was natürlich auch eine Richtung ist, in die man gehen kann, die sie lange verpennt haben. Aber man könnte jetzt ja sagen, das ist gar nicht die Richtung, die gerade gefragt ist, sondern eigentlich willst du jetzt gerade schnelle Prozessierung von Text und Sprache sozusagen, ne?
Und ja, und das kann halt sein, dass da irgendwer jetzt um die Ecke kommt und sagt, hey, ich habe hier die neueste Chip-Generation, weiß nicht, die, was, eine für Sprache, eine für Video, was weiß ich, und dann halt gepaart mit einem typischen Snapdragon irgendwas. Hm. So, und dann sagst du, okay, und jetzt haben wir die einzigartige Software dafür geschrieben, die halt eben aus Open-Source-Modellen irgendwas zusammenklotzt und die halt eben anders als diesen AI-Pin oder wie auch immer, halt einfach super schnell ist. Und das könnte auf einmal, ich glaube, das könnte so einen Hype-Moment auslösen, wo viele sagen, hey, das ist interessant, das will ich haben. Aber ich glaube, das Rennen ist halt noch lange nicht gemacht und ich bin gespannt, ob das jetzt irgendwie ein neuer Player wird oder ob das einfach Google oder Apple reißen irgendwie das
Thema. Was meinst du, spricht dagegen, dass es das klassische Prinzip wird wie Snapchat, TikTok, Co. und so weiter, dass nicht einfach irgendwer kommt und das nicht klaut, sondern einfach entweder gut kopiert oder die Firma einfach kauft sozusagen. Warum sollte das nicht passieren sozusagen? Weil es einfach offen ist und jeder diese Firma sein kann im Prinzip? Oder was spricht dagegen? Was ja meistens so der Fall ist, oder? In diesem Markt, dass die guten Ideen eigentlich relativ schnell aufgekauft werden oder gut nachgemacht werden sozusagen.
Ich kann mir halt vorstellen, dass es so auf allen, ich glaube, es gibt so 4 Ebenen und auf jeder der Ebene wird es anders ablaufen. Und was der meine ist, auf der einen, also zum Beispiel, was sind die 4 Ebenen? Die eine Ebene ist zum Beispiel einfach nur die, wer baut die krassesten Chips. Ne, und das könnte halt jetzt, wie gesagt, könnte jetzt neue Player entstehen, die sagen, ich baue jetzt irgendwie andere Chips und hochspezialisiert und was auch immer. Dann gibt es die Ebene, wer trainiert die, wie soll ich sagen, die universellsten, coolsten Basismodelle. Quasi, die können sprechen, die können malen, quasi, die können Video, die können Text und so weiter, die können, ne, aber halt alles nur in verdammt gut, aber jetzt nicht in jeder Nische, meinetwegen. Dann gibt es wahrscheinlich noch die Ebene, wer schafft die Infrastruktur, dass eben sowas wie Programmierer hingehen können, sagen, hey, ich nehme jetzt dieses Modell und tune das so für meinen Case irgendwie. Da gibt es wahrscheinlich auch so Tools, die dann angeboten werden, sowas wie der HTML-Editor oder so, aber also halt einfach so das Werkzeug dafür oder das neue Photoshop und so weiter. Und dann wird es wahrscheinlich die Ebene geben, wo halt Leute sagen, ja, okay, das ist jetzt am Ende doch die tatsächliche App oder das App-Ökosystem oder das Betriebssystem. So. Mhm. Und ich kann mir halt vorstellen, dass
je nachdem, wo jetzt gerade eine Ebene? Oder würdest du sagen, Sicherheit ist eher keine? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es manchen Leuten jetzt gerade bei diesem Switch vielleicht auch noch irgendwie relevant ist, oder meinst du eher weniger?
Bestimmt, aber ich glaube, das findet halt auf jeder Ebene, also das ist auf jeder Ebene relevant. Okay. Nach dem Motto, wie designst du so einen Chip, dass der eben, dass du dem halt alles zutrauen kannst und also wo du auch Sachen abspeichern kannst, die halt safe sind. Und ich glaube halt, ne, um da auf deine Frage zurückzukommen, so nach dem Motto, wird da nicht einfach einer alles kopieren, alles aufkaufen? Ich glaube, das ist halt, je nachdem, wo du schaust, halt unterschiedlich schwierig. Ich glaube halt, zum Beispiel bei den Chips, glaube ich, wird es halt eher so sein, dass die Leute dann irgendwie checken, so, okay, das ist jetzt die neue Chip-Variante, die super gut funktioniert für diesen Use Case. Und ich glaube, dann wird das relativ schnell so sein, dass die anderen das adaptieren und dann irgendwie sagen, okay, ich lizenziere jetzt dieses Chip-Design, weil weil es dann irgendwann so ist, dass man, also ähnlich wie bei diesen Mobile-Chips, dann auch gemerkt, okay, da gab es diese neue Architektur, dann haben alle die irgendwann übernommen und dann, jetzt ist es Standard so. Ich glaube, das wird auch bei Chips weiterhin so sein, dass es einfach, irgendwer wird es halt machen, hat ein paar Jahre Vorteil, dann machen es die anderen auch.
Das ist wahrscheinlich ein relativ unkreativer Prozess, so Chips, und das ist relativ klar, also du hast halt irgendwie deine kleinen Einheiten, die du darauf verbaust und die sind entweder ausgelegt dafür oder dafür, das ist jetzt nicht, als würde da wahrscheinlich die besonders kreative Arbeit reinfließen, die du halt nicht irgendwie nachmachen kannst, sozusagen, oder?
Ja, genau. Ich glaube, es ist halt eher darum, so die Frage halt zu beantworten, so, okay, was wird später die App sein, die ich dafür nutze? Mhm. Und was muss der Chip dann hergeben können? Und das wird so, glaube ich, von beiden Seiten so ein bisschen gerade beackert. Auf der einen Seite experimentieren Leute mit neuen, coolen Apps und Devices. Und auf der anderen Seite werden Chips halt neu erfunden. Und da, glaube ich, die Komposition, so wie damals zu sagen, ach, ich habe auf jeden Fall den Intel-Prozessor, die Nvidia-Grafikkarte und ein bisschen RAM, soll irgendwann sein, ich habe, als weiß ich nicht, den einen Chip, der so ein bisschen diese der gut Texte verarbeiten kann. Ich habe diesen Chip, der ist super optimiert für Videogenerierung, was weiß ich. Und ich glaube, das, ja, da wird man es irgendwann schnallen, dann werden sie anderen nachmachen. So, ich glaube, da wird sich nicht so irgendwer, glaube ich, groß durchsetzen mit dem einzigartigen Design. Bei den Modellen ist es, glaube ich, so, dass es so wahrscheinlich wenige Player gibt, die einfach so richtig gut sind und dann ganz viele, die einfach so mäßig gut sind. Und auch da stellt sich halt die Frage, für was wirst du es am Ende benutzen? Brauchst du das ultimative Modell für alles oder reicht dir vielleicht auch das Open-Source-Modell für? Und ich glaube, es wird halt relativ gesplittet sein, weil es einfach wahrscheinlich unterschiedliche Anwendungen gibt und es halt opportun ist, mal dieses eine Modell zu nehmen, mal das andere Modell. Und ich glaube halt, du hast halt auch einfach diese starken Open-Source-Gedanken, weil einfach die Leute sagen, hey, wenn es halt in einer Hand ist, dann ist es zu gefährlich. Deswegen, wenn alle das haben können, ist die Gefahr quasi gebannt. Das kann ich mir vorstellen, dass deswegen einfach sowas wie das Linux für AI halt populärer sein wird und das nicht nur Google oder sowas sein wird. Aber da sehe ich es auch relativ wahrscheinlich, dass es auch sowas sein kann wie, oh, Google hat die ultimative Macht und die haben es gerissen. Dann auf der Ebene so, welche Tools werden gebaut? Ich glaube, das wird kunterbunt sein, das ist so persönliche Präferenz. Und ich glaube, und bei den Apps, wird es halt spannend, weil ich mir vorstellen kann, dass es so zwei Schienen gibt. So auf der einen Seite hast du diese Lifestyle-Apps, so wie wir sie im Alltag nutzen, so das Uber oder halt eben Lieferando und was auch immer. Und da glaube ich einfach nicht, da glaube ich halt eher so für die Konsumenten ist so, brauchst du wirklich 20 Apps auf deinem iPhone? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, mein Bauchgefühl sagt mir, da ist eher so die Tendenz zu einer Meta-App, die alles verwaltet, so ein bisschen WeChat und Co. Einfach nur von der Usability her brauchst du das halt einfach sonst nicht. Und das sehe ich als neues Betriebssystem, was halt überall leben kann, in deiner Uhr, in deinem Handy, in deinem Lautsprecher. Das kannst du so ein bisschen überall einpflanzen. So bis. Und bei dem Thema so professionelle Apps für Leute, die halt irgendwie arbeiten, da glaube ich, wird es halt eher fragmentierter sein. Weil ich glaube, da kommst du drauf an. Tatsächlich, aber ich glaube, da wird es auch einfach so sein, dass er sagt, okay, ich bin jetzt, gibt es ja, glaube ich, so fragmentierte Monopole. So. Es gibt einen, der macht dir den besten Anwalt quasi, die beste Anwalts-App. So. Es gibt eine App, die ist einfach bei weitem die beste Photoshop-App in Anführungszeichen, also das, was Photoshop gerade löst. Naja. Und ich glaube, da wird es halt sehr viele so Monopole pro Nische geben. Weil ich glaube, du willst auch nicht die zweitbeste Anwalts-App benutzen. Also davon ausgehen, dass halt es irgendwer schafft zu sagen, in meiner Nische habe ich halt das beste Produkt. Und ich glaube, da wird es halt einfach ein bisschen extremer als jetzt, wo du sagen kannst, Photoshop und Affinity Designer ist ungefähr gleich gut, tut sich nicht so viel. Ich glaube, da werden die Unterschiede einfach krasser. Und ich glaube, da werden wir mehr Monopole sehen im Bereich B2B. So bei der Prognose. Ja,
bin gespannt. Ich finde es, ich finde es immer wieder interessant und wünsche mir, das haben wir letztens beim Spazieren ja mal besprochen, dass ich mich da einfach drauf freue, was ich deswegen dieses Word-Ding gerade so ein bisschen Spaß gemacht hat, also mit PowerPoint so, weil je konkreter ich mir das vorstellen kann, dass ich es auch wirklich selber mal benutzen kann, desto mehr Spaß habe ich an der Sache. Ich bin halt wirklich mittlerweile zu müde von, ey, pass auf, in 10 Jahren ist das und das möglich, sondern ich will, also so langsam will ich Ergebnisse ernten, so ein bisschen, ne, und gib mir jetzt coole Sachen. Und deswegen fand ich und finde ich auch diese Rabbit-Geschichte, diese Devices, eigentlich super cool und denke mir so, ey, wenn das jetzt wirklich so ein Device wäre, was einem irgendwie so viele Kleinigkeiten abnimmt, ist irgendwie relativ günstig ja auch jetzt im Vergleich zu so einem Handy und so, ne, wo man so merkt, geil, das ist einfach so ein Schritt hin zu kleines Device, kann das, was es können soll, ist relativ günstig und jetzt viel Spaß damit. Finde ich eine coole Vorstellung, wenn ich realistisch sehe, dass es die Sachen, die es verspricht, auch irgendwie einhält. Und das sehe ich noch nicht so ganz. Und das ist aber auch okay. Also das erwarte ich gar nicht. Also ich finde, dass diese ganze AI-Nummer ist jetzt ja 2 Jahre alt. So, also dass sie so im normalen Kosmos quasi ist. Und ich finde, wenn wir VR-Brillen 30 Jahre geben, können wir der ganzen Sache auch noch ein paar Jahre geben irgendwie. Bis ich ungeduldig werde und sage, so jetzt langsam müsst ihr aber mal liefern. Ich finde, wir sehen schon, dass es relativ fix eigentlich geht, dass wir in irgendwie Kleinigkeiten Dinge eingebaut sehen. Also muss ich mal vorstellen, jedes Fortbildungsangebot, das wir gerade bekommen in der Schule, ist mindestens eins davon ist irgendwie AI, KI-Sachen. Witzig ist halt immer, ist dann sowas wie Unterrichtsplanung mit GPT und so. Und das ist, ich habe mal ein bisschen mit rumgespielt. Es ist mäßig cool, ehrlicherweise. Aber es ist halt gerade so Thema und je mehr es halt Thema ist, ja genau wie damals mit Elektroautos und so, je mehr dann auf einmal gesagt wird, okay, wir haben jetzt diese AI in unserem Alltag, okay, wir haben uns jetzt auf Elektrofahrzeuge irgendwie festgelegt, als Gesellschaft sozusagen, desto eher adaptieren das ja auch Menschen, die vielleicht sonst eher so ein bisschen träge in der Adaption von modernen Sachen sind. Und je mehr Leute es nutzen, desto besser werden die Sachen, desto mehr verkaufen sich die Sachen, desto mehr Anreize gibt es, dass Menschen das eben kaufen, bauen und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass die Menschen gerade relativ ready sind für coole neue Devices sozusagen. Ich glaube, die haben sich an iPads, an Handys und so weiter, man hat sich einfach an die gewöhnt und das ist auch okay und die Leute nutzen die. Aber wenn ich dir jetzt was Neues präsentiere, sagt man, glaube ich, dann nicht so, oh, nee, es kam doch gerade erst das Handy raus, jetzt kommt ihr wieder mit solchen neuen Spielereien. Ich glaube, man hat gerade ein ganz gutes Umfeld dafür, wie du am Anfang ja auch gesagt hast, ne?
Ja, ich glaube halt, die Leute hinterfragen jetzt auch einfach viel mehr so ihr eigenes Nutzungsverhalten von so Geräten. Ich meine, ob es jetzt, also wenn man es mal runterbricht auf so die Zeitverteilung, ich glaube tatsächlich, was viele Leute jetzt einfach so gemerkt haben in den letzten Jahren, seitdem auch diese ganzen, einmal die Woche so ein Report kommt, so wie viele Stunden hast du jetzt auf TikTok verbracht, ich glaube, man reflektiert auch jetzt einfach gezwungenermaßen so ein bisschen mehr darüber, was man eigentlich tut in seinem Alltag, in seinem Leben. Und die meiste Zeit verbringen wir eh damit, irgendwie Content zu konsumieren, ob jetzt irgendwer unser Podcast hört oder ob sich jemand irgendwas auf TikTok oder auf Instagram oder sonst reinzieht oder auf Twitter. Ich glaube, wenn man dann ganz ehrlich ist und sich fragt, okay, was bleibt denn da noch übrig, dann ist eigentlich, glaube ich, die ganze Frage bei diesen neuen Devices dann auch immer so, ja, wofür brauche ich das Device? Brauche ich das, um Content zu konsumieren oder brauche ich es, um produktiv zu sein oder irgendwas zu erledigen, sei es jetzt eben das Taxi rufen, die Bestellung machen oder was. Und ich glaube halt, ich glaube, der Schmerz bei diesen ganzen Themen, so wie gesagt, Taxi rufen und so weiter, ist halt einfach nicht groß genug. Also, weil es so selten passiert in den meisten Alltagen, so, dann rufst, dann fährst du einmal Bahn, musst dir einmal irgendwie ein Bahnticket ziehen, danach holst du das Monatsticket, das Thema für dich durch. Und ich glaube halt, wie gesagt, auf der einen Seite sage ich, stimme ich dir vollkommen zu, man ist so richtig, man denkt so langsam, hey, es muss doch irgendwas Cooles kommen. Aber wenn man darüber nachdenkt, in welche Richtung geht das denn? Und wenn es nicht gerade Social Media ist und Content, dann ist es so, ja, okay, aber habe ich wirklich ein Problem mit dem aktuellen Taschenrechner? Und ich glaube, das ist halt auch so, dass man da, das schnell dieser, das ist so ein bisschen dieser VR-Moment, wo man sich denkt, boah, wenn ich jeden Tag Resident Evil spiele, mich grusel mit der VR-Brille. Und dann denkst du so, ja, aber ich zocke doch eh nur einmal die Woche. Oder vielleicht auch gar nicht mehr. Oder jetzt bin ich eh zu alt für den K und irgendwie, weiß nicht, Family, was weiß ich. Und ich glaube, das ist ähnlich so bei den AI-Sachen gerade, dass man so denkt, oh, voll cool, ich will das jeden Tag. Oh, doch nicht. Und dann ist halt, wie gesagt, die Frage, was bleibt denn eigentlich noch, was man so jeden Tag so nutzt und sich denkt, boah, das ist jetzt richtig geil gerade.
Und ja, das ist ja das Spannende, dass da das iPad irgendwie oder so Tablets einfach einen richtig krassen Markt bedient haben, weil die wären ja niemals so erfolgreich gewesen, wenn sie nicht einfach die tragbaren Netflix-YouTube-Player wären, weil doch nicht jeder das nur zum Arbeiten nutzt mit einem coolen Stift sozusagen. Ne? Und da merkt man halt, aber das hat genau den Markt irgendwie getroffen, wenn nicht sogar mitbestimmt sozusagen. Und wenn du jetzt jemanden fragst, ne, wozu willst du ein neues Device, werden die Leute wahrscheinlich nicht sagen, oh, um mir im Alltag leicht eine Pizza zu bestellen, so, ne? Genau wie du gesagt hast, sondern die haben gerade einen ganz anderen Kosmos irgendwie und eigentlich, vielleicht sind die Leute auch gerade relativ zufrieden, ehrlicherweise, wenn man jetzt so drüber nachdenkt und sind so, na, was brauche ich? Eigentlich brauche ich nur einen Bildschirm. Na, eigentlich möchte ich nur swipen zwischen irgendwelchen Stories und zwischen irgendwelchen Videos und so weiter und so fort. Und dann Nachrichten schreiben, aber das kann ich auch mit meinen Fingern, so.
Ich glaube, wir sind halt jetzt so insofern ready für eine andere Ebene, als dass wir sagen müssen, okay, wir können jetzt miteinander kommunizieren, wir können alle möglichen Inhalte miteinander austauschen, das haben wir so freigeschaltet als Menschheit, cool. Was sind die Dinge, die aber unerforscht sind oder die halt noch nicht möglich waren bisher? Wir können miteinander zocken, wir können miteinander chatten, wir können miteinander, weiß nicht, rumblödeln, alles cool. Und dann ist halt die Frage, welche Richtung interessiert es dich? Und ich glaube halt, statt zu sagen, gut, jetzt habe ich so ein Device und ich kann mir so 20.000 YouTube-Videos angucken, zu wie werde ich jetzt, weiß nicht, Profi-Bodybuilder?
Nennen wir es Fitnessmodel.
Fitnessmodel, um das Thema wieder aufzugreifen. Und ne, wie kann ich vielleicht von, okay, ich hol mir diese ganzen Bro-Science-Tipps, die auch dann gebackt sind von irgendwelchen Studien und so weiter, wie kann ich eigentlich die nächste Ebene erreichen? Was ist die nächste Ebene? Ist das so, wie kann ich mehr Zeit haben, überhaupt Fitness zu machen? Ne? So, wie kann ich meinen eigenen individuellen Körper irgendwie am besten spielen für das mein Ziel des Fitnessmodel-Seins, ne? Muss ich wirklich auf die Tipps von den YouTubern hören, da kann ich nicht einfach dann mit meiner AI so eine Art Trainingsplan kreieren und so weiter. Kann ich nicht irgendwelche coolen Analysen machen mit der neuen Watch, die ich trage, die dann irgendwelche Auswertungen macht, die meine AI dann für mich dann interpretiert und mir dann sagt, hey, ABC, ne, trainiere heute weniger. Eben cool halt, nicht nur auf deiner Herzfrequenz basiert, sondern auf anderen Werten. Und ich glaube, das sind so diese coolen neuen Applikationen, die sich dann öffnen, weil es auf einmal ist, okay, ich kann jetzt so meinen eigenen Körper viel besser verstehen. Ich habe meinen Psychologe in der Tasche, whatever. Ich brauche kein Klickinstrument mehr hier, das mich beruhigt, weil ich gar nicht mehr zu Hause sitze den ganzen Tag und irgendwelche Kästchen hin und her schiebe. Also ich glaube, das müssten eher so Lifestyle-verändernde Dinge sein, wo man auch sagt, hey, das spüre ich am eigenen Körper und nicht nur, das sehe ich auf dem kleinen Screen. Ich glaube, dieses kleine Screen-Thema ist halt ausgelutscht irgendwie.
Ja, und auch in Anlehnung zur letzten Folge, vielleicht deckt dann dieses Device in irgendeiner Form auch diesen Durst nach diesen parasozialen Beziehungen sozusagen. Also wenn du dann nicht mehr, also wenn wir jetzt sagen, okay, ne, worum geht's bei YouTube, TikTok und Co.? Geht es wirklich oft um den Inhalt oder ist der Inhalt nicht auch oft ein bisschen egal und es geht mehr um die Persönlichkeit dahinter? So, ob du jetzt irgendwie den League of Legends Cast von dem Stream oder dem Stream oder dem Stream anguckst, ob du das, also weil, sagen wir mal, Proteinpulver-Reviews gibt's wahrscheinlich von 80.000 verschiedenen YouTubern. So, das heißt, der Inhalt ist eigentlich egal und fertig, aber trotzdem haben die alle ihre Viewer. So, und wenn dieses Bedürfnis aber nach, ich habe da irgendwie so eine Instanz, irgend so ein Mensch in einem Medium und das muss nicht mal ein Mensch sein, sondern ich habe irgendeinen Kontakt und der ist irgendwie witzig und der gibt mir irgendwelche Tipps und der unterstützt mich auch nochmal direkter und verkauft das nicht irgendwo hinter irgendwie, komm in die Gruppe, dann kann das natürlich auch so dieses Bedürfnis vielleicht ein bisschen stillen und du hast dann weniger diese Lust darauf, stundenlang auf YouTube zu hängen, weil du das Gefühl hast, dann interagieren Menschen mit dir, sondern wenn du halt die ganze Zeit im Alltag irgendwie Interaktion hast. Natürlich ersetzt dann die eine parasoziale Beziehung die andere, so. Also es ist nicht so, als würde ich jetzt sagen, okay, cool, dann ist da irgendwie jetzt, ist kein Mensch, ist ein Mensch. Aber vielleicht gibt es ein Szenario, wo man sagt, das ist trotzdem vielleicht ein Ticken gesünder, weil es irgendwie näher an dir dran ist und dann sind wir aber auch ganz schnell bei Hör und dann möchte ich sie heiraten und dann kriegen wir Kinder.
Ich meine, ich finde, das, was du angesprochen hast, ist halt wahrscheinlich so eine Richtung und dann ist halt die Frage, hört man dann auf, macht man einen Exit und ist dann einfach happy mit seiner AI-Hör-Version? Und was ich halt auch glaube, ich glaube, dass die Leute einfach weiterdenken und die Frage stellen, was ist eigentlich der Sinn von dem ganzen Bums hier? Weißt du, ich meine? Also, wenn du an einen Punkt kommst, wo du sagst, okay, Arbeit ist vielleicht auch optional, warum sollte ich, also, bringt halt alles nichts. Ich konsumiere die Dinge mit der Klarheit, dass ich sage, ich konsumiere halt Internet-Content einfach nur, um Zeit zu vertreiben und um Informationen zu beschaffen. Informationen kann ich mir jetzt viel besser beschaffen. Und bleibt der Zeitvertreib als einzige Erlösung quasi, um den Alltag zu überwinden? Und dann ist die Frage, oh, wenn ich damit nicht zufrieden bin, was mache ich denn als nächstes mit meinem Sein? Und ich glaube, dann schließt sich der Kreis und ich glaube halt, dass viele Menschen dann auch sagen werden, oh, ich glaube, ich möchte wieder mehr mit Menschen sein. So dieser Community-Gedanke, dieses, wie früher man mit Freunden rausgeht, in die Natur, was weiß ich, dann Quatsch machen oder sich mit Menschen treffen und abhängen in so Communities.
Echte Erlebnisse also, schaffen, könnte man sozusagen sagen. So ein bisschen
ja, aber auch nicht so auf diese Art und Weise. Nicht dieses, oh, wir müssen jetzt reisen, damit wir das als unser Blog festhalten können, sondern der Reise wegen wieder. Und ich glaube, das wird so, das ist so meine Hauptthese ist, AI wird uns erstmal eine Sinnkrise schicken, damit wir dann feststellen, was wir wirklich brauchen. Und das sind andere Menschen und dann landen wir wieder bei anderen Menschen. Und andere bleiben halt mit der Hör-AI kleben und
ja, ich glaube, ich weiß, was ich sein werde.
Blau oder rot?
Man weiß es nicht.
Weiß auch nicht.
Spannend. Ja, finde ich eine schöne These zum Schluss. Können wir so mitgehen, wie ich finde.
Mal gucken, was es so wird in 10.000 Episoden, wenn wir dann zurückgehen.
Wahrscheinlich. Nächste Woche wird es keine Folge geben, weil ich Skifahren bin. Danach sind wir wieder am Stitzle.
Yes. Frohes Osterfest allen oder was auch immer.
Oh ja. Happy Karfreitag. Nee. Kann man an Karfreitag, ist es wie Totensonntag? Ich weiß nicht, darf man an Karfreitag immer noch keinen Spaß haben?
Nee. Ich glaube, Jesus wurde da gekillt, oder?
Ja. Ich glaube, es ist die Kreuzigung. Da darf man keinen Spaß haben.
Nicht. Okay. Nee.
Gut. Aber er ist doch egal. Anderes Thema.
Packen wir es. Yes, sir.
Peace out. Bye.